Die Bundesliga der Frauen, sie läuft, der erste Spieltag ist vorbei und was haben wir alles gesehen? Viele Tore, viele ZuschauerInnen und vieles, das es zu besprechen gibt. Und da freue ich mich sehr, dass in dieser ersten Sendung zu dieser neuen Saison 25/26 zwei tolle Gäste hier sind. Adriana Behrens, freie Journalistin, und dann Miri Scheel. Sie hat früher selbst Fußball gespielt, unter anderem beim FFC Frankfurt und bei der TSG Hoffenheim. Ein bisschen ist sie die Chefanalystin des Rasenfunks, denn ich weiß doch genau, wie sehr ihr euch freut, wenn Miri hier zu hören ist. Also ich würde sagen, los geht's.
Heute im Rasenfunk.
Ich habe keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesem Mädel und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einem historischen Spieltag mit Ansage. Ja, wir haben Rekorde, Rekorde, Rekorde gesehen. Was die ZuschauerInnen angeht und alles Sportliche, werden wir gleich besprechen. Adriana, wie hat dir der erste Spieltag gefallen und eben diese ja, Highlight-Aneinanderreihung fast schon?
Ja, ich glaube, das macht auf jeden Fall Lust auf viel mehr, viele Tore, gut mitspielende Aufsteiger, also kann gerne so weitergehen.
Aber wirklich, alle Aufsteiger haben einen Punkt gesammelt. Das hätte man so unbedingt auch nicht erwartet vor diesem Spieltag. Und dann ist Miri Scheel noch hier. Miri, wie waren so deine Gefühlslage jetzt am ersten Spieltag? Wie viel Vorfreude war mit dabei?
Viel. Und ich finde, es ist auch ganz gut gestartet. Ich durfte mir, kann ich ja schon mal spoilern, das Duell der beiden Aufsteiger angucken. Und muss sagen, mir hat es extrem gut gefallen, was da an der alten Försterei so los war. Kann man auf jeden Fall, vieles erwarten, glaube ich, noch diese Saison.
Das glaube ich allerdings auch. Also es war auch vom Drumherum her ein interessanter Spieltag, den wir gleich besprechen wollen. Und für alle diejenigen, die neu mit dabei sind im Rasenfunk, eine Sendung läuft hier so ab, dass wir alle 7 Spiele besprechen. Ich habe alle 7 Spiele gesehen und die Gäste teilen sich die Spiele untereinander auf. Also wundert euch nicht, wenn wir so ein bisschen untereinander springen. Bevor wir loslegen, und es tut mir sehr weh, muss ich aber schon mal den ersten großen Lapsus dieser Rasenfunk-Saison korrigieren. Interessanterweise ist es nur einer Person aufgefallen, aber ich habe in der Saisonvorschau, als ich über Eintracht Frankfurt gesprochen habe, ganz am Schluss des Segments noch gesagt, naja, es hängt auch ein bisschen davon ab, wie jetzt die Champions-League-Qualifikation läuft, ob man eine Mehrfachbelastung hat. Und was habe ich dabei vergessen? Den Women's Europa Cup. Ich musste noch mal gucken, um ihn richtig zu sagen. Ich Vollidiot, es tut mir so leid, es ist mega peinlich, aber es gibt ja jetzt diesen neuen Wettbewerb. Der bedeutet, sollte Eintracht Frankfurt gegen Real Madrid nicht sich für die Champions League qualifizieren, wird man diesen Europa Cup spielen. Der wird ausgetragen in Hin- und Rückspiel und ist ein reiner K.O.-Rundenwettbewerb. Eintracht Frankfurt würde dann in der zweiten Runde einsteigen. Danach gibt es Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Und der Gewinner dieses Wettbewerbs, der bekommt dann einen sicheren Champions-League-Platz für die Liga-Phase. Denn nächste Saison haben wir dann das Liga-System in der Champions League in der nächsten Saison. Es tut mir total leid, dass mir das durchgerutscht ist. Ein bisschen sagt es vielleicht auch was aus über die Berichterstattung zum Fußball der Frauen, dass mir das in meiner tagelangen Recherche kein einziges Mal untergekommen ist. Und ein bisschen hat es mich ehrlicherweise getröstet, dass mir nicht 100 Leute geschrieben haben, was bist du für ein Vollidiot, dass du das vergessen hast, sondern nur eine Person nachgefragt hat, ob sie da was falsch verstanden hätte. Also vielen Dank für euer Verständnis und es tut mir total leid. Ist natürlich nicht mein Anspruch, hätte ich natürlich anders sagen müssen. Aber jetzt ist es hiermit, wenn auch spät, korrigiert. Wir wollen jetzt aber nicht über irgendwelche zukünftigen Pokalwettbewerbe sprechen, sondern wir wollen über diesen Spieltag sprechen und wir beginnen mit dem Spiel, auf dem die meisten Augen ruhten und das tatsächlich auch im wortwörtlichen Sinne. Wir gehen zum Spiel zwischen dem FC Bayern und Leverkusen in dem großen Stadion des FC Bayern vor 57.762 ZuschauerInnen. Dabei ist ganz knapp der Rekord geschlagen, der ja im DFB-Pokal-Halbfinale letzte Saison aufgestellt wurde. Und der Ligarekord, gut, der war schon früh pulverisiert. Aber jetzt ist die Frage, sportlich gesehen, ja, wie lief denn dieses Spiel? Und da muss man festhalten, Leverkusen ist sehr viel besser als der FC Bayern in dieses Spiel gestartet. Es gab zwar eine Chance früh für den FC Bayern, aber dann spielte vor allem Leverkusen und Grant war es, die die sehr, sehr gute Chance aus 1:0 vergibt. Und bei einem Freistoß hat Bayern sogar das Glück, dass ein Halten an Turani nicht zu einem Strafstoß führt. Und so muss man eigentlich sagen, dass sich Bayern eher so in die Halbzeit rettet und zur zweiten Hälfte dann Clara Bühl für Lea Schüller bringt. Das ändert die Dynamik der Partie, allerdings auch erst nachdem Leverkusen wiederum große Chancen hatte. Erst schießt Kögel Volley nach einer Flanke am Tor vorbei und dann trifft Grant zwar aus kurzer Distanz, aber erst im Nachschuss und vorher ist ihr der Ball an die Hand gesprungen. Das heißt, unmittelbar vor Torerzielung lag ein Handspiel vor und dementsprechend zählt dieser Treffer korrekterweise nicht. Erst danach hat Bayern dann auch größere Chancen. Damjanovic köpft an die Latte und dann ist es Vanessa Gill, die wie schon im Supercup per Kopf nach einer Ecke das 1:0 erzielt und nur 60 Sekunden später kann Clara Bühl nach einem Ballgewinn von Alara und einer Flanke von Damjanovic das 2:0 erzielen. Und das ist dann letztlich auch der Endstand. Und damit, Adriana, stimmt am Ende das Ergebnis, am Ende stimmt damit auch die Stimmung. Aber was hatte nicht gestimmt im Spiel des FC Bayern, dass man sich da schon so ein bisschen hinwürgen musste zu diesem Sieg?
Ja, in der ersten Halbzeit war das so einiges. Also ich hatte gedacht, nach der Vorbereitung, wo man ja unter anderem gutes Testspiel gegen Real Madrid abgeliefert hat und natürlich dann auch im Supercup gegen Wolfsburg gewonnen hat, finde auch mit einer ja sehr relativ dominanten Leistung, hat mich dann schon gewundert, dass sich Bayern so schwer getan hat gegen Leverkusen. Klar, Leverkusen ist ein starker Gegner, das wissen wir ja allerspätestens seit letzter Saison, wo sie ja sogar vorne mitgespielt haben, gerade in der Hinrunde sehr stark waren. Aber sie haben es den Bayern auch sehr, sehr schwer gemacht von Anfang an. Also waren eng bei den Gegenspielerinnen mit dabei, haben sehr oft sogar gedoppelt, haben die Bayern gar nicht richtig ins Spiel kommen lassen. Und auf der anderen Seite war es bei den Bayern so, da hat man das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber dass sie so ein bisschen von ihrer eigenen Kulisse so ein bisschen Druck bekommen haben, dass sie auf einmal sich nicht mehr richtig auf ihr Spiel konzentrieren konnten, beziehungsweise ja nicht diese Dynamik auf den Platz gebracht haben, die man normal von ihnen kennt. Also das ist in der Defensive, dass man ja einen schnellen Spielaufbau hinlegt, dass man in der Offensive viele Wechsel hat auf den Positionen. Ich finde, das hat man sehr wenig gesehen in der ersten Halbzeit und gleichzeitig eben, dass Leverkusen auch ordentlich Druck schon vorne gemacht hat, sind sehr oft schon früh angelaufen, haben sich die Bayern auch nicht so leicht getan und unterm Strich hieß es in der ersten Halbzeit, dass die Spielerinnen, die auf dem Platz gestanden sind bei Bayern, eben bis dahin keine Lösung gefunden haben, um ja wirklich große Chancen aufs Tor zu haben, eben außer, glaube ich, die eine Chance wirklich von Lea Schüller in den Anfangsminuten.
Hm. Jetzt ist das eine, das hast du ja schon gerade beschrieben, was Leverkusen gut gemacht hat. Also wirklich super eng an den Gegenspielerinnen, sehr mutig auch und dann auch gut in den direkten Duellen. Das hat auch dazu geführt, dass sie gar nicht immer das Duell führen mussten, sondern oft war es auch so, wenn mal eine Spielerin von Bayern zwischen den Linien gefunden wurde, dann hat die gar nicht aufgedreht, sondern den Ball wieder klatschen lassen hinter die Pressinglinie zurück, weil eben direkt in ihrem Rücken schon die Leverkusenerin gestanden ist. Also das ist das, was Leverkusen gut gemacht hat und wo man auch sagen muss, das hätte sehr, sehr gut auch mit einem Tor belohnt werden können, denn in der Offensive hat man dann eben letztlich mehr Chancen gehabt als der FC Bayern nach Ballgewinnen und eben schnellem Umschalten. Aber der FC Bayern hat natürlich den Anspruch, trotzdem auch gegen ein solches enges, gegen die Frau verteidigen, Chancen herauszuspielen. Welche Rolle, glaubst du denn, hat neben dem frühen Zeitpunkt der Saison, das ist natürlich ein Faktor, aber auch gespielt, dass manche Spielerinnen, zum Beispiel eine Jovana Damjanovic, die jetzt wieder auf dem Flügel gespielt hat, so ein bisschen in anderen Rollen spielen als zuletzt. Franziska Kett ja diesmal auch als Rechtsverteidigerin, also ist alles wie im Supercup, wir sehen es jetzt schon zum zweiten Mal, das muss man dazu sagen. Aber glaubst du, dass man da vielleicht auch mit den Erkenntnissen dann aus der zweiten Hälfte sagen muss, es war dann im Nachhinein vielleicht doch nicht die perfekte Aufstellung auch für dieses Spiel?
Teilweise auf jeden Fall. Also ich fand, man hat sich viele Chancen über die Flügel genommen, die man normalerweise gehabt hätte oder Optionen, die man normal gehabt hätte. Auf der einen Seite Damjanovic, die ich im Supercup fand, ich sie eigentlich ziemlich gut über den Flügel, wie sie da agiert hat. Aber in dem Spiel, fand ich, hat sie viel zu oft gleich den Weg in die Mitte gesucht, hat den Flügel dann nicht besetzt oder belaufen. Caro Simon hat dann auch wenig dann hinterlaufen und diesen frei werdenden Raum genutzt. Ich kann mich dann noch an eine Situation genau erinnern, da wo Damjanovic angespielt wurde. Simon hat sie hinterlaufen tatsächlich. Es war alles frei. Sie hätte eigentlich nur in den Lauf spielen müssen und sie zieht aber in die Mitte, dribbelt noch ein Stück und dann spielt sie zurück. Und dann hat man natürlich den frei werdenden Raum nicht optimal genutzt und es ist, musste wieder hinten rumspielen. Da finde ich, hat man sich viele Optionen genommen. Und auf der anderen Seite, bei Cat ist es so, also natürlich hat sie eine starke EM gespielt. Ich glaube, das hat natürlich ihr auch nochmal viel Selbstvertrauen gegeben. Jetzt hat man auf der rechten Seite für Julia Quinn einen Ersatz gebraucht, offensichtlich. Und bei Bayern ist es so, dass sie sonst nur Außenverteidigerinnen haben, die eben Linksfüßler sind. Das heißt, man muss sich für eine entscheiden, die dann auf die rechte Seite wechselt, in dem Fall eben Cat, die, finde ich, nach vorne gute Antritte hatte, aber es ist dann daran gescheitert, dass sie ihre Flanken eben nicht so gut mit dem rechten Fuß spielen konnte, wie sie das mit dem linken kann. Und ich fand, da hat man dann schon in einigen Situationen gemerkt, dass sie vielleicht da unsicher war oder nicht ganz so da die Qualitäten mit dem rechten Fuß hat, wie es mit dem linken der Fall ist.
Mhm. Also ich muss sagen, man muss jetzt vorsichtig sein bei der Gesamtbewertung, weil im Supercup sah es anders aus, aber jetzt in dem Spiel hat mir das mit Damjanovic auf dem Flügel gar nicht gefallen. Ich finde, die hatte eine komische Entscheidungsfindung, war nicht gut, die hat unnötige Fehlpässe gespielt, sie hat manchmal den Ball prallen lassen, obwohl sie hätte aufdrehen können. Die Flanken waren leider nicht genug, wobei es natürlich eine gab, die war dann sehr gut, die hat zum 2:0 geführt, war aber vielleicht auch keine klassische Flanke jetzt in dem Sinne. Eher ein kurzer Chip-Pass an der Stelle. Und was vor allem halt so richtig gefehlt hat, und das hat man dann aber in der zweiten Hälfte gesehen, als Damjanovic dann im Zentrum gespielt hat, war die Tiefe. Also mal ein Laufangebot, nenne ich es jetzt einfach mal. Eine Stürmerin, die in die Tiefe zieht, damit die Verteidigung ja auch im Zweifel ein bisschen zurückschiebt, die Möglichkeit bietet, dass man da mal hinter die Kette kommt. Das hat Damjanovic, finde ich, im Zentrum dann in der zweiten Hälfte sehr gut gemacht und hat gleich eine ganz andere Dynamik reingebracht, wirft aber halt die Frage auf, was war mit Lea Schüller los? Die hatte 12 Ballkontakte in der ersten Hälfte, die hat 2 Pässe gespielt, von deren einer angekommen ist. Woran lag das, dass die so gar nicht im Spiel war?
Ja, also du hast gerade die Vertikalpässe oder die Pässe in die Tiefe angesprochen. Also die eine Aktion, die man bei Lea Schüller, an die man sich erinnert, ist eben diese Chance in den ersten Minuten, da wo es eben geklappt hat, dass man im Zentrum Tanikawa angespielt hat. Sie konnte sich aufdrehen, ins Dribbling gehen und ihr dann den Pass in die Spitze spielen, auch wenn daraus dann kein Tor entstanden ist. Aber ich hatte das Gefühl, man ist gar nicht in diese Situation auch reingekommen im Zentrum, dass man da wirklich den Raum und die Zeit hatte, tatsächlich zu diesen Pässen anzusetzen, weil Leverkusen meistens so nah dran war, beziehungsweise sogar gedoppelt hat. In der zweiten Halbzeit hat sich das dann in der Weise geändert, natürlich, dass man dann mehr Breite geschaffen hat, das Spiel ein bisschen entzerrt hat, dadurch, dass auch eine Bühl natürlich mehr die Breite gehalten hat und gleichzeitig auch Leverkusen, muss man schon sagen, dann auch müde geworden ist in den Anstrengungen, die sie vorgenommen haben und eben von der Bank nicht die gleiche Qualität bringen können, wie das bei Bayern der Fall war. Also da kam ja dann auch eine Pernille Harder von der Bank, eine Lena Oberdorf, eine Ariana Caruso. Das kann einfach keine andere Mannschaft in der Liga so vollziehen und das hat dann auch nochmal, finde ich, hinten raus den Unterschied gemacht. Gleichzeitig auch noch natürlich mit der Standardstärke, die man von Bayern auch schon ja aus den letzten Saisons kennt, eben oft der Dosenöffner sein kann, eben über eine Ecke, einen Freistoß, dann das Tor zu erzielen. Und das war auch gegen Leverkusen wieder der Fall.
Hm. Und dann natürlich auch diese schnelle 2:0 nach dem 1:0, nach dieser Balleroberung von Alara, die auch dann davon profitiert hat, dass es dann mehr Platz im Zentrum gab. Also da gab es noch 2 andere Situationen, wo sie auch ins Zentrum diagonal so eingedribbelt ist. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen der Plan war, dass man über den Flügel eröffnet, in so einem Dreieraufbau, Stanway als abkippende Sechserin, so wie wir es eigentlich schon immer jetzt gesehen haben im letzten Jahr beim FC Bayern und dann auf die Flügel und von dort aber nicht unbedingt immer gleich an die Grundlinie und in die Tiefe, sondern vielleicht eben in diesen zentralen Bereich, wo dann eine Spielerin aber aufdrehen muss. Und das hat aber Leverkusen nicht zugelassen. Leverkusen wird ganz sicher den Chancen hinterher trauern, denn die Reaktion der Bayern, das hätte sie natürlich gut geben können, aber 1-0 hätte Leverkusen auf jeden Fall mal geholfen und sie waren sehr, sehr nah dran. Was würdest du sagen jetzt dann so in der letztendlichen Bewertung? Also klar, die Bank ist nicht so breit wie die vom FC Bayern, aber zum Beispiel eine Carlotta Wamser hat ja auch gezeigt, von Leverkusen kann man vielleicht auch wieder was erwarten in der Saison.
Ja, auf jeden Fall. Also ich schätze Leverkusen sogar so ein, dass sie mit um den ja mindestens dritten Platz mitspielen können. Wir kommen ja später auch noch auf die Konkurrenten so ein bisschen zu sprechen. Also ich glaube, da gibt's schon nochmal andere Optionen oder andere Herangehensweisen, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Und bei Leverkusen ist ja auch so, dass der Großteil der Mannschaft zusammengeblieben ist, wie auch im letzten Jahr. Man hat keine ganz großen Verluste hinnehmen müssen und hat sich stattdessen verstärkt mit einer Vanessa Fudala, mit einer Carlotta Wamser, die ja auch eine sehr starke EM gespielt hat. Also ich glaube auch punktuell, dass das nochmal die Mannschaft eine Stufe in der Qualität erhöht. Und das hat man zum Teil auch gesehen, also eine Wamser, die das, was die da für eine Dynamik reinbringt auf der Seite. Und jetzt war es ja auch noch so, dass sie ja so ein bisschen auch verletzungs- oder angeschlagen bedingt und dann haben wir Rino Gonzalez ja auch hinten gespielt hat als Außenverteidigerin, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sie im Laufe der Saison auch noch offensiver eingesetzt wird, dass sie da auch noch torgefährlicher wird und ja, Stichwort Torgefährlichkeit, ich glaube Vanessa Fudala kennt ja auch mittlerweile jeder in der Liga und ihren linken Haken, also den konnte sie gegen Bayern noch nicht richtig auspacken, aber trotzdem hat sie mir schon in der Kombination auch mit unter anderem mit Christine Kögel gut gefallen, wie sie da eingesetzt wurde. Und bin gespannt, was da, ja, was in den nächsten Spielen noch kommt. Aber ich bin überzeugt davon, dass Leverkusen auch in der Saison wieder eine gute Rolle auf den vorderen Plätzen damit spielt.
Also würde ich auch unterstützen. Das war einfach ein sehr gutes Spiel von Leverkusen. Du hast schon alle entscheidenden Spielerinnen genannt. Kögel, Wamser haben fantastische Statistiken. Carlotta Wamser zum Beispiel 23 erfolgreiche Defensivaktionen. 79% ihrer defensiven Duelle hat sie gewonnen. Und wenn ihr euch fragt, welche hat sie verloren? Ja, das war dann, als Clara Bühl auf dem Feld war. Die wusste offenbar, wie man an Carlotta Wamser vorbeikommt. Beziehungsweise da ist Dynamik auf Dynamik getroffen. Also das war eben das, was Bayern in Teilen der ersten Hälfte gefehlt hat. Dynamik. Und die hat Clara Bühl eben in ihrer ganz eigenen Art aufgenommen und da kam dann Carlotta Wamser nicht mehr mit und Christine Kögel, was die an Pässen abgefangen hat und dann, wen ich noch nennen würde, wäre Turani, was die an Schüssen geblockt hat, wenn sie den Strafstoß rausgeholt hätte, bisschen schwierige Situation, auch schwer zu sehen für die Schiedsrichterin, aber hätte einer sein können, hätten wir noch mehr über sie gesprochen, die haben schon alle ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und können jetzt ja dann vielleicht im Heimspiel gegen den ersten FC Union den ersten Sieg dieser Saison feiern. In dem Spiel hat man auf Augenhöhe mitgehalten, aber am Ende hat es dann eben doch nicht gereicht. Für Bayern wiederum geht es jetzt dann zu Leipzig, also ein durchaus anspruchsvolles Auswärtsspiel. Bevor wir dann aber weitermachen mit der nächsten Partie, du warst ja auch im Stadion, ich auch privat, also ich habe das Spiel zweimal gesehen, einmal im Stadion und jetzt dann nochmal für die Analyse. Wie hast du das empfunden vor Ort bei diesem Rekordspiel?
Also erstmal, wenn man da reinkommt in das Stadion und man sieht, dass so viele Plätze schon gefüllt sind, das war schon ein ganz toller Moment. Und dann auch beim Anstoß, also gerade von der Seite da, wo ich gesessen habe, von der Medientribüne aus, hat es auch fast so ausgesehen, als wäre das ganze Stadion voll, weil nur der Oberrang hinter mir nicht ganz befüllt war. Und ein besonderer Moment, fand ich, war dann auch nochmal, als man gesehen hat, tatsächlich, die 57.000 wurden sogar geknackt. Das heißt, man hat den alten nationalen Rekord auf Liganiveau knacken können, der vorher von Hamburg aufgestellt worden ist letzte Saison. Und das, finde ich, sendet schon ein gutes Zeichen nach außen. Auch wenn man sagen muss, dass in der Halbzeit zwischendurch die Stimmung nicht immer ganz auf der Höhe war, weil das Spiel eben dann ja doch ein bisschen, ja, oder die Bayern hätten, glaube ich, alle noch mal ein bisschen mehr erwartet, das, was sie da aufs Feld bringen. Aber umso wichtiger war es dann, dass in der zweiten Halbzeit, dass es noch was zu jubeln beginnt.
Ja, also das war wirklich interessant zu hören, wie laut dieses Stadion sein konnte, hast du immer dann gemerkt, wenn es eben eine erfolgreiche Aktion gab von Clara Bühl oder eben eine große Torchance, dann ist dir erst bewusst geworden, wie viele Kinder sind zum Beispiel auch hier, weil das ein ganz anderer Raw war, ein sehr kindlicher Raw. Und ich meine, der FC Bayern hat viel an Rahmenprogramm geboten. Ich war schon 3 Stunden vor Anpfiff bei diesem Fanfest und da waren die Schlangen schon ellenlang. Was vielleicht noch für die Zukunft so eine Idee sein könnte, wenn du weißt, dass viele Familien mit Kindern im Stadion sind, dann passt doch die Rahmenhandlung im Stadion vielleicht auch dazu an. Müssen ja dann nicht, muss der DJ nicht voll aufdrehen, hat er auch nicht ganz gemacht, aber da, ich glaube, man hätte die Kinder noch mehr bei Laune halten können, wenn man da noch ein bisschen was in die Richtung geliefert hätte. Aber es war insgesamt auf jeden Fall ein besonderer Tag und das hast du ja auch den Spielerinnen angesehen. Und ist ja auch schön, mit so einem Highlight zu starten, vor allem, weil es nicht das einzige an diesem Spieltag war, aber da kommen wir dann gleich noch dazu. Voll war es nämlich auch in Frankfurt, im guten alten Stadion am Brentanobad. Fast 5000 ZuschauerInnen waren vor Ort und haben eine starke Eintracht gesehen, die ja auch den Spieltag eröffnen durfte. Es war nicht die offizielle Eröffnung, aber das erste Spiel dieses Spieltags. Begann für die Gäste der SGS Essen erstmal mit einem Rückschlag. Sterner musste behandelt werden, sehr, sehr lange. Wegen der tiefstehenden Sonne konnte auch die Bank nicht sehen, muss sie ausgewechselt werden oder nicht. Also die haben einfach nicht erkannt, was da das eigene Ärzteteam angezeigt hat. Sie hat dann nochmal weitergespielt, musste dann aber nach 14 Minuten doch verletzt raus. Dann hatte sogar Essen eine Chance. Elmasi vergibt einen Konter, aber fast im Gegenzug fällt das 1:0 für Eintracht Frankfurt und das stellt dann die Weichen. Reuteler passt tief auf Anjomi, die geht an Kim Sindermann vorbei und trifft in der 24. Minute zum 1:0. Nach einem Fehlpass von Pucks spielt Reuteler dann einen Doppelpass mit Freigang, umdribbelt Sindermann und macht das 2:0. Und noch vor dem Halbzeitpfiff kann Amanda Ihlestedt per Kopf nach Ecke von Lürsen das 3:0 erzielen. Reuteler lässt dabei den Ball sogar noch geistesgegenwärtig durch die Beine. Da hätte sie sogar noch einen Scorer mehr sammeln können zu ihren zahlreichen an diesem Abend. In der 69. Minute macht sie nämlich dann noch ihr zweites Tor zum 4:0, bevor Chiba dann in der 81. per Strafstoß auf den Endstand von 5:0 stellt. Und Miriam, du hast es ja wahrscheinlich auch gehört in der Saisonvorschau und in der sonstigen Berichterstattung. Es wurden düstere Szenarien für Eintracht Frankfurt an den Horizont gemalt. Da war jetzt dieses Spiel wie so ein richtig fresher Sonnenaufgang. War die Eintracht denn auch so stark, wie dieses 5:0 aussagt auf dem Papier?
Ich finde schon. Also ich finde es natürlich immer schwer, das jetzt nach einem Spieltag komplett zu beurteilen. Aber ich kann sie jetzt an dem Tag eben nur mit Essen vergleichen. Und da muss man schon sagen, ja, sie waren deutlich stärker. Durch die Bank weg, finde ich, haben sie als Mannschaft ein wirklich gutes Spiel gemacht. Natürlich muss man Geraldine Reuteler hervorheben und da muss man, glaube ich, froh sein, dass sie da am berühmt-berüchtigten Deadline Day nicht noch gegangen ist, was ja überall noch in den News war, ob sie nicht doch noch wechselt. Und ich glaube, das ist der Eintracht, kann die Eintracht wirklich froh sein, dass das nicht passiert ist. Ich finde, die Eintracht hat von Anfang an ein gutes Spiel gemacht, wobei sie mir am Anfang zu viel nur über die Außen gekommen sind. Du bist ja auch so ein riesen Flankenfan und ich finde, am Anfang haben sie sich immer direkt auf die Außen versteift und sie haben auch wirklich dann versucht, bis auf die Grundlinie immer zu kommen. Und ihre Tore haben sie dann aber, also die drei, die sie aus dem Spiel gemacht haben, alle durch die Mitte gemacht, durch Steckpässe. Und man hat auch gemerkt, dass sie eigentlich, als sie damit angefangen haben, die Essenerinnen auseinanderzuziehen, aber dann eben doch über die tiefen Pässe durch die Mitte zu kommen, dass sie dann zu ihren Chancen gekommen sind. Das hat mir extrem gut gefallen. Und zum Tor von Ihlestedt muss man sagen, dass ich den Kopfball gar nicht so einfach fand. Also wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, ist sie, glaube ich, noch 3-4 Schritte vom Tor weggelaufen wieder, um dann den Ball da ins lange Eck zu ziehen. Also der ist auf jeden Fall nicht so einfach, aber kann man in seinem ersten Spiel eigentlich auch mal so machen. Also ich glaube, an dem Tag lief irgendwie alles für die Eintracht. Obwohl Laura Freigang ja super noch eine Riesenchance hatte beim Stand von 1:0, wo sie den Ball zurückgelegt bekommt und ihn dann übers leere Tor schießt. Da hat man noch gedacht, hoffentlich rächt sich das nicht, jetzt wo es nur 1:0 steht, aber sie haben ja noch genug Tore hinterher gemacht.
Das ist wahr. Und sie haben vor allem nicht so wirklich nachgelassen, auch wenn Essen dann irgendwann in der zweiten Hälfte auch mal eine bessere Phase hat und Essen auch immer wieder versucht hat, mitzuspielen. Also das soll jetzt hier nicht untergehen. Gleichzeitig, weiß nicht, wie es dir ging, Adriano, du hast das Spiel ja auch gesehen, hatte ich den Eindruck, das hat sich vielleicht sogar ein bisschen gerecht, weil eben diese Pässe durch die Mitte, die waren auch deshalb immer spielbar, weil die letzte Kette von Essen so hoch stand. Muss man, also kann man ihnen da einen Vorwurf machen, weil wir wollen ja eigentlich auch, dass sie mitspielen. Das ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Andererseits wissen wir auch, dass das eine Qualität von Eintracht Frankfurt ist.
Ja, ich glaube, das ist schon bekannt mittlerweile, dass Frankfurt in solchen Momenten am stärksten ist, glaube ich, wenn sie den Raum hinter der Abwehr bespielen können, wenn man ihnen den gibt. Und klar, das funktioniert vor allen Dingen über die Außen, aber man sieht es eben auch durch die Mitte, wo sie da spielen können. Also ich muss sagen, ich war von Essen schon sehr enttäuscht in der ersten Halbzeit, was das dann nicht viel zusammengekommen ist. Also ich glaube, es gab sogar zwischendurch einen falschen Einwurf. Klar, dann hat sich auch noch Sterner verletzt. Da sind so ein paar Sachen auch zusammengekommen, die natürlich nicht die optimalen Vorzeichen da waren. Was mich auch ein bisschen gewundert hat, dass Elmasi in der Sturmspitze gespielt hat, ehrlich gesagt. Da würde mich auch mal interessieren, ob ihr das eine gute Idee fandet, weil ich finde, sie ist eine Spielerin, die gerade durch ihre ja kreativen Momente ein Spiel bereichern kann. Und ich finde, da also macht eine Ramona Meyer in der Sturmspitze viel mehr Sinn und eine Elmasi dann eher auf der 10, 8 oder auf den Außen dann.
Ja. Weiß nicht, Miri, wie du das fandst?
Ich finde, dass Elmasi das vorne eigentlich gar nicht schlecht gemacht hat, muss ich sagen. Also ich finde das insofern ein bisschen schwer zu beurteilen, weil ich jetzt nicht finde, dass da viele Bälle überhaupt nach vorne gekommen sind, womit man da in der Sturmspitze wirklich was mit hätte anfangen können. Aber insgesamt, finde ich, hat sie das eigentlich ordentlich gemacht da vorne. Also das wäre mir jetzt ehrlicherweise nicht negativ aufgefallen.
Und wie fandst du Ramona Meyer auf links? Ich weiß nicht, ob das dann ein Matchup sein sollte mit Nadine Riesen und Geraldine Reuteler. Also Paula Flach dahinter, die sollte, glaube ich, eher Mimeti aufnehmen. Aber auf dem Flügel, Ramona Meyer, wie hat dir das gefallen?
Zu der kann ich jetzt explizit, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Das spricht jetzt nicht unbedingt dafür, dass sie, dass sie positiv aufgefallen ist.
Ja, also ich fand, von der Athletik her hat das schon gepasst, vor allem auch mit der Härte, mit der da manches Duell geführt wurde, aber sie ist eben manchmal auch gar nicht so wirklich in die Duelle gekommen. Und also deswegen, ich kann verstehen, dass man sie gegen auch eine starke Geraldine Reuteler, also die hat ja ihre EM-Form direkt rübergetragen in die Bundesliga. Also ich vermute, dass das einer der Gründe war, warum sie da gespielt hat. Aber mir hat sie dann auch gefehlt in der Offensive und vor allem, was ich interessant fand, war die gute Phase von Essen, natürlich aber auch unter Mithilfe von Eintracht Frankfurt, weil die haben schon 3-0 geführt, war ja in der zweiten Hälfte, als sie hoch angelaufen sind. Und da ist mir wieder aufgefallen, wie gut halt das Ramona Meyer macht. Im Vergleich zum Beispiel, ich fand auch, dass Elmasi einfach nicht so körperlich ist und auch nicht so das gute, richtige Timing hat immer, wann man dann genau drauf geht. Van Bell hat das auch nicht so gut gemacht. Ich glaube auch, deshalb wurde sie ausgewechselt. Und das, also ich hab schon nachvollziehen können, wie Essen dieses Spiel gestalten wollte. Aber ich glaube, man hat sich da zu sehr drauf verlassen, dass Eintracht Frankfurt aus seinem Ballbesitz heraus zu wenig macht, weil man stand halt relativ tief. Auch Elmasi als vorderste Anläuferin, die stand ja oft gar nicht an der Mittellinie, also hat nicht mal eine der Innenverteidigerinnen tief gebunden, sondern die stand dann auch 30 Meter vorm eigenen Tor. Das heißt, Ihle steht und Veit, die konnten unheimlich tief schieben. Das heißt, Eintracht Frankfurt war auch super im Gegenpressing, weil es einfach so ein ganz kleiner Raum war, in dem sie sich auf den Ball stürzen konnten. Und der Weg zum eigenen Tor war super, super lang für die Essenerinnen. Es hat nicht so ineinander gegriffen. Würde mich mal wirklich interessieren, was da Teil des Spielplans war und was daher kam, dass man die ersten Minuten gleich in Unterzahl spielt wegen der Sterner-Verletzung, dass man dann eben auch schon wechseln muss mit Sterner. Und vielleicht kam es auch ein bisschen vom Spielverlauf her, dass eben Reuteler dann so stark aufspielt und eben dann die Tore vorbereitet und selber schießt. Aber es war irgendwie noch nicht so ganz rund bei der SGS, war so mein Eindruck.
Nee, definitiv nicht, wenn du 5-0 verlierst. Kann es so rund nicht gewesen sein. Aber bei der Eintracht, finde ich, waren auch einige echt gut drauf. Also wer mir zum Beispiel auch wirklich gut gefallen hat, war Nadine Riesen. Ich finde, die hat wirklich ein gutes Spiel da über außen gemacht. Gerade auch von Anfang an hat die Eintracht auch relativ viel über rechts versucht. Und da hat sie auch immer wieder gute Wege mit nach vorne gemacht. Ist dann teilweise auch, glaube ich, ein, zwei Mal, glaube ich, auch so in die Mitte gezogen dann noch. Also ich finde, sie hat echt ein gutes Spiel gemacht. Also sie ist mir extrem positiv aufgefallen.
Ja, und ich finde auch die andere Seite, also Nina Lürsen, die wirkt auf mich athletischer und spritziger denn je eigentlich. Also jetzt erstmal auf Grundlage eines Spiels, klar, könnte jetzt auch eine Overreaction meinerseits sein, aber die fand ich auch sehr, sehr ja, dynamisch einfach, vor allem eben auch im direkten Vergleich mit ihren Gegenspielerinnen. Das war schon ein sehr, sehr rundes Spiel von Eintracht Frankfurt. Und gleichzeitig hast du da ja auch gesehen, bei aller Kritik, die ja auch wir hier im Rasenfunk an der Transferperiode geübt haben, wenn du Ivel, Teulings, Chiba, Ray und Reyso einwechseln kannst und natürlich noch Acıgöz. Also ganz so schlecht ist der Kader von Eintracht Frankfurt vielleicht auch nicht. Hayley Reyso hätte ja fast sogar noch ihr erstes Tor gemacht für Eintracht Frankfurt. Also die stehen sehr gut da. Vielleicht auch jetzt mit Blick aufs Spiel gegen Real Madrid. Adriana, welche Chancen würdest du da Eintracht Frankfurt einräumen?
Also im Spiel gegen Bayern fand ich sie überraschend nicht ganz so stark, ehrlich gesagt. Ich meine, da muss man auch nochmal sagen, es war natürlich in der Vorbereitung, da wurde einiges probiert. Aber von den Einzelspielerinnen haben sie schon natürlich enorme Qualität. Ich meine, klar, wir haben im Tor Merle Froms, aber vorne auch zum Beispiel eine Linda Caicedo. Ich glaube, jeder Deutschland-Fan kann sich noch gut erinnern an die WM, das Spiel gegen Kolumbien. Also da ist schon viel Qualität auch von den Einzelpositionen. Kommt natürlich auch noch eine Sarah Delpritz dazu im zentralen Mittelfeld. Aber ich meine, wenn Frankfurt mit der Qualität auftritt, die sie zeigen können mit dem Potenzial, wenn sie das voll ausschöpfen können, dann sehe ich auf jeden Fall eine Chance oder sehe ich sie sogar leicht favorisiert im Vergleich zu Madrid.
Miri nickt, sie ist auch vorsichtig optimistisch.
Ja, ich denke schon. Ich glaube, das kann man auch sein. Ich finde auch vor allem bei der Eintracht, wenn man dann sieht, dass die Mannschaft, also die Startelf, die sie haben, ja, sie hatten einige Abgänge, aber ja doch viele dann noch dabei sind, die letztes Jahr schon da waren. Also es ist keine neu, komplett zusammengewürfelte Mannschaft. Das heißt, die da sind, sind schon eingespielt. Deswegen glaube ich schon, dass du mit der Mannschaft da auch echt wettbewerbsfähig bist, auf jeden Fall. Und dann hast du, wie du hast sie ja schon genannt, gerade auch mit einer Reyso zum Beispiel, auch noch ein, zwei richtig gute Neuzugänge oder eine E-Listed. Deswegen glaube ich schon, dass sie da ihre Abgänge eigentlich ganz gut verkraften können.
Also ich bin wirklich sehr gespannt auf dieses Spiel gegen Real Madrid, weil manche Sachen haben bei Eintracht Frankfurt wirklich schon sehr, sehr gut funktioniert. Also wie die über Ablagen und Verlagerungen so aus engen Situationen raus auf die ballfahrende Seite gekommen sind, das war einfach, also da gab es zwei, drei Angriffe, die waren schulbuchmäßig. Und Pressing, immer dann, wenn sie es geschafft haben, dass die Außenverteidigerin von Essen, meistens Paula Flach, wenn die zurückpassen musste auf die Innenverteidigerin, das war so ein klarer Trigger, dann haben die voll drauf gepresst. Da sind auch einige, da ist die Freigangchance ist zum Beispiel so entstanden. Das hat auch sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Also Eintracht Frankfurt in einer guten Frühform in der Saison und die wird man auch brauchen, weil jetzt eben Heimspiel gegen Real Madrid, dann Auswärtsspiel bei der TSG aus Hoffenheim und dann geht es ins Rückspiel zu Madrid. Also das sind jetzt dann herausfordernde Tage für Eintracht Frankfurt, aber die erste Herausforderung hat man so gut genommen, dass man von der Tabellenspitze grüßt nach dem ersten Spieltag mit diesem 5:0. Dementsprechend sieht der Blick auf die Tabelle für die SGS Essen jetzt weniger erfreulich aus, könnte man aber vielleicht im nächsten Heimspiel schon drehen. Es geht jetzt nacheinander zu Hause gegen den HSV, dann an die Alte Försterei und wiederum danach wird man gegen den ersten FC Köln spielen. Also das sind drei Partien, mindestens zwei Partien, wo man sagen kann, das könnten so Gegner auf Augenhöhe, Gegnerinnen auf Augenhöhe sein. Mal sehen, wie die SGS da rauskommt und auch mit welcher personellen Besetzung. Denn da war dieser erste Spieltag schon mal interessant, aber vielleicht nicht in allen Teilen erfolgreich. Anders ist es da beim HSV und das war vielleicht nicht unbedingt so zu erwarten. Der HSV hat sein erstes Spiel im Volkspark gegen den VfL Wolfsburg bestritten, nach 13 Jahren zum ersten Mal wieder am Bundesligaspiel für die Frauen des HSV. Es war ein Aktionsspieltag, alle Kinder kamen kostenfrei ins Stadion und dementsprechend waren es auch fast 12.000 ZuschauerInnen, die ein wirklich bemerkenswertes Spiel gesehen haben. Der HSV beginnt super, lässt dann in den ersten 20 Minuten auch fast gar nichts zu und bringt auf der anderen Seite den VfL schon durchaus in Probleme. Allerdings zeigt sich dann in der 26. Minute, dass es nicht so viel wert ist, wenn du es einfach mit dieser Klasse von Gegenspielerinnen zu tun hast, denn es fällt das 1:0 und direkt, das sehr schön herausgespielt ist mit einem schönen tiefen Steckpass und direkt danach führt ein Fehler von Laura Sieger zum 2:0. Das heißt, da lag dann der HSV dann doch sehr schnell zurück. Aber nur wenige Minuten später kann der HSV auf 1:2 stellen. Mikolajowa zieht aus der Distanz ab, der Ball klatscht an die Latte und Hillebrand drückt den Ball noch über die Linie. In der 52. Minute allerdings sieht man dann wieder, was eben die Klasse des VfL Wolfsburg ausmacht. Über den linken Flügel, der da sehr aktiv war in dieser Phase, spielt man sich schön an die Grundlinie und dann gibt's eine Flanke auf Alexandre Popp und den köpft sie, wie nur Popp köpfen kann, zum 3:1 ins Tor. Danach gab es auch noch zwei größere Chancen, würde ich sagen, aufs 4:1. Die werden nicht genutzt und das Ganze, das sollte sich noch zur Überraschung, glaube ich, aller rächen. Denn in der 81. Minute verkürzt Melanie Brunthaler mit einem wirklich wunderbaren Schuss auf 2:3 und dann kommt die 97. Minute. Ein Freistoß von Christine Meyer rutscht durch und prallt an den Pfosten. Er ist sehr wahrscheinlich hinter der Linie gewesen, denn er prallt vom Pfosten irgendwie ans Knie von Stina Johannes. Dann fängt sie den Ball. Wer genaue Bilder sehen will, im Forum wurde das unter mitmachen.rasen.de sehr schön rausgearbeitet. Also wir können relativ sicher sein, der Ball war hinter der Linie. Wichtig ist sowieso nur, was die Assistentin dann gezeigt hat. Und die hat gesagt, ja, er war hinter der Linie. Der Jubel war groß und der Endstand ist dann tatsächlich ein 3:3, das so sicherlich niemand auf seiner Bingo-Karte hatte vor diesem Spieltag. Adriana, wenn wir jetzt mal die Frage, war der Ball wirklich hinter der Linie, ausklammern, denn das können wir jetzt sowieso nicht mehr ändern. Was hat denn der VfL Wolfsburg falsch gemacht, dass man den HSV noch in dieses Spiel reingelassen hat? Oder war das einfach Pech?
Wo fängt man am besten an? Also erstmal finde ich, war ich sehr, sehr positiv überrascht, wie Hamburg in dieses Spiel gegangen ist. Also ich habe sie bisher einmal das Spielen gesehen, das war letztes Jahr im DFB-Pokal gegen Werder Bremen, wo sie ja schon sich von einer guten Seite gezeigt haben. Trotzdem habe ich sie in einem anderen Podcast in der Saisonvorschau eher wirklich direkt um die Abstiegskämpfe kämpfen sehen. Aber mit welcher Leidenschaft sie aufgetreten sind, auch vor der großen heimischen Kulisse, also das war, fand ich, sehr, sehr bemerkenswert. Und noch bemerkenswerter fand ich, dass sie das bis zum Schluss durchgezogen haben. Und auf Wolfsburg bezogen, ich fand, sie haben sich gerade in der Anfangsphase sehr, sehr schwer getan gegen Hamburg. Man hatte das Gefühl, dass sie überrascht waren, dass sie so aggressiv waren in den Zweikämpfen und auch vorne direkt angelaufen sind, wenn sich Pressing-Optionen ergeben haben. Auch von der Aufstellung her von Wolfsburg, was ja so eine Art 3-1-2-3 macht das Sinn, war.
Vier waren es dann vorne.
Drei, genau, vier, also auf jeden Fall eine vordere Viererreihe, die sehr offensiv gestanden ist, hat man, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass Hamburg das ausnutzen kann, wenn man eben Ballgewinn im Zentrum hat und dann direkt auf das gegnerische Tor zu steuern, weil das haben sie übers ganze Spiel hin immer wieder versucht. Also sobald sie einen Ballgewinn hatten, was meistens auf der zentralen Position war oder auf den halbzentralen Positionen, haben sie gleich die Tiefe gesucht, gleich die beiden Stürmerinnen und so schnell wie möglich versucht auch dann auch Richtung Abschluss zu gehen, beziehungsweise Strafraum, was auch gut funktioniert hat. Und auf der anderen Seite hat sich Wolfsburg sehr schwer getan, eben die Hamburger Fünferkette zu knacken. Ich fand, die Aktion, die dann tatsächlich zum 1:0 geführt hat, war wirklich die individuelle Klasse, die sich dann auch ausgezeichnet hat auf Wolfsburger Seite. Also dieser Steckpass, der punktgenau gespielt wurde und gleichzeitig Behrenstein, die im richtigen Moment mit gutem Timing losgelaufen ist und dann eben das Tor geschossen hat. Das 2-0 war dann unglücklich von Hamburger Seite. Also da darf natürlich die Torhüterin darf den Pass nicht so spielen und geht dann auch ein bisschen ungestüm dann natürlich auch gegen Behrenstein rein. Behrenstein war es, glaube ich. Und dann fand ich, hat es eine längere Phase gegeben, da wo Wolfsburg dann wirklich auch stärker geworden ist, auch nach der Halbzeit, da wo jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren.
Zicke da wo und sie Levels, auch oder?
Genau, da wo sie nämlich eine Lösung gefunden haben, wie sie gut durchkommen, nämlich Zicke Levels über die linke Seite, wo dann auch die Rechtsverteidigerin von Hamburg immer mehr Probleme bekommen hat, die in den Griff zu bekommen. Also da hat Zicke meistens Levels so mit in die Tiefe geschickt und so ist dann eben auch das Tor von Pop entstanden. Haben sie auch einige weitere Male versucht zu replizieren, auch wenn dann keine Tore mehr entstanden sind. Ich fand dann entscheidend war, dass Wolfsburg nach dem 3-1 nicht nochmal nachgelegt hat, sondern Hamburg trotzdem so ein bisschen diesen Hoffnungsschimmer weiter drin hatte. Ich glaube auch die Art und Weise, wie dann dass der Anschlusstreffer für Hamburg gefallen ist, ist natürlich auch nochmal eine andere Sache für sich, als wie Brunnthaler da sich gegen zwei Wolfsburgerinnen durchgesetzt hat und dann so einen Schuss abliefert. Das muss man auch erstmal bringen, weil ich glaube, war wahrscheinlich ihr Bundesliga-Debüt. Und das hat natürlich dann schon nochmal neue Kräfte freigesetzt. Und am Schluss hatte man nicht das Gefühl, dass hier der Vizemeister noch irgendwie auf das 4-2 geht, sondern dass wirklich Hamburg um das 3-3 spielt. Und ich kenne es selbst als Spielerin, wenn man die ganze Zeit natürlich diese Angst auch im Hinterkopf hat, da könnte noch irgendwie was passieren. Man merkt, der Gegner, der schickt nochmal alles nach vorne. Dann kann es zu dieser self-fulfilling prophecy werden und dann bekommt man eben und fängt sich dann in der allerletzten Spielsituation noch einen. Und so ist es dann auch gekommen, weil Hamburg bis zum Schluss auch dran geglaubt hatte, was wichtig war. Sie haben bis zum Schluss vorne draufgepresst, ihre Momente gesucht und dann tatsächlich auch bekommen, ob der Ball dann hinter der Linie war, ist die andere Sache. Aber es ist eben so so entschieden worden. Und am Schluss finde ich auch nicht komplett unverdient, also nachdem wie Hamburg aufgetreten ist.
Also ich würde gern, bevor wir Hamburg nochmal loben, über diese Phase sprechen, in der Schlussphase tatsächlich beim VfL Wolfsburg, weil mir ist in der ersten Hälfte etwas aufgefallen, wo ich mir schon dachte, das ist ja interessant, ich bin mal gespannt, ob sich das noch korrigiert in der zweiten Hälfte, und in der zweiten wurde es dann aber eher noch schlechter. Also Hamburg ist ja nicht wahnsinnig hoch angelaufen in den meisten Phasen des Spiels, sondern man stand in so einem 5-3-2 in der eigenen Hälfte. Und damit hatte Wolfsburg mit seinem 3-1-Aufbau da schon mal eine klare Überzahl. Das heißt, du musst dich da durchspielen, da gibt es gar keine Diskussion, und das haben sie auch gemacht. In vorderster Linie haben sie den Ball eigentlich selten verloren. Und dann ist die Frage, wie kommst du aus dem Bereich, wo du Raum hast, nämlich auf den Flügeln, da wo die drei quasi stehen, wie kommst du da dann in den Bereich hinter die Fünferkette, zwischen Fünferkette und Dreierkette, in den Strafraum? Also wie spielst du dir da deine Chancen heraus? Und im Zentrum war der HSV sehr, sehr gut. Also, und das, obwohl man ja Svea Stolt noch in die Innenverteidigung zurückgezogen hat, das fand ich interessant. Die hat, so wie ich das bisher gesehen habe, bei Wyscout immer nur im defensiven Mittelfeld gespielt. Aber Lotta Wrede, die ein super Spiel gemacht hat, Mikolajova und Martens, die waren einfach total scharf im Zentrum. Und was ist dann passiert? Irgendwie so 15. Minute, glaube ich, war das schon das erste Mal. Alex Popp hat sich aus dem Zentrum rausfallen lassen auf den Flügel und war immer frei, weil Lotta Wrede immer vor die Wahl gestellt wurde, schiebe ich jetzt rauf auf die einzige Spielerin, die vielleicht genauso giftig gerade ist wie ich in den direkten Duellen, oder eben nicht. Das heißt, Popp hat da den Ball bekommen und hätte dann die Möglichkeit gehabt, aus dieser Situation hinter die Kette zu spielen, entweder lang, tief Richtung Grundlinie anzudribbeln und dann durchzustecken, oder, und das war das, was sie meistens versucht hat, dann so einen Diagonalpass ins Zentrum reinzuspielen. Und was mich da total gewundert hat, war, dass die anderen Spielerinnen fast so ein bisschen weggegangen sind von Pop. Also du hättest die Möglichkeit gehabt, den linken Flügel komplett zu überladen, so wie man es dann in der zweiten Hälfte gut gemacht hat, aber mit anderen Spielerinnen, nämlich mit Sikai und Levis. Und dann war es auch Pedamos, ist auch immer wieder, glaube ich, rausgezogen, dann auf den linken Flügel in dieser Phase. Und das fand ich interessant, weil das waren so alte Probleme vom VfL Wolfsburg. Das hat Miri hier schon bestimmt 4-5 Mal erzählt. Zu große Abstände, zu wenig Passoptionen, zu viel Raum zwischen den einzelnen Spielerinnen. Und ich glaube, dass das auch einer der Gründe war, warum man es beim Stand von 3-1 dann nicht geschafft hat, doof gesagt, das einfach runterzuspielen. Den HSV laufen zu lassen, den Ball irgendwie in der gegnerischen Hälfte zirkulieren zu lassen, Freistöße rauszuholen, Ecken rauszuholen und eben dann dieses Spiel vielleicht auch ein bisschen temperaturmäßig runterzufahren, weil nämlich auch in dieser Phase dann die Abstände da gar nicht funktioniert haben und Sikai und Levis zwar super gut waren und Lada auch wirklich vor Probleme gestellt haben, aber es waren halt immer die beiden. Es war halt immer ein 2-gegen-2 auf den Flügeln und sie haben da das gar nicht genutzt, dass man da vielleicht noch mehr Spielerinnen hätte hinschieben können. Und ich glaube, auch eine Schwäche vom HSV tatsächlich hätte aufdecken können, denn bei allem, was La gut gemacht hat in diesem Spiel und auch Machtens und auch Räke, aber da hatten die richtig, richtig Probleme. Da gab es eine Phase, jeder Angriff ging über links und jeder Angriff hat zu einem Torabschluss geführt und dann gab es dann Ecken und so weiter und ein Tor ist daraus auch entstanden. Und das ist für mich so altes VfL Wolfsburg, wo ich mal gespannt bin, ob das noch sich verändert jetzt in der Saison. Ist ja jetzt erst das vielleicht zweite Pflichtspiel für den VfL. Aber das habe ich alles schon mal so gesehen. Und jetzt aber, glaube ich, müssen wir den HSV noch mal loben. Ich habe jetzt schon ein paar Namen genannt. Wen habe ich denn noch nicht genannt, den man noch positiv erwähnen müsste?
Also ich finde, Sieger muss man in ein paar Situationen trotzdem noch hervorheben. Also klar, das eine Gegentor geht klar auf ihre Kappe, aber ich fand, dass sie sonst in vielen Situationen eine gute Strafraumbeherrschung hatte, also sich gut da durchgesetzt hat, was nicht so einfach ist, wenn man da eine Alex Popp oder andere gestandene Spielerinnen dagegen sich hat. Also die ist mir sehr positiv aufgefallen. Lotta Wrede hast du schon erwähnt. Also ich fand, die war super stark, gerade auch technisch sehr viel mitgebracht und das erst mit 17 Jahren. Aber sie wurde ja auch schon relativ früh ausgewechselt. Also ich weiß nicht, ob es dann an der Puste gelegen hat, weil sie auch sehr viel gearbeitet hat. Fand ich ein bisschen schade, dass sie dann schon raus musste. Aber ja, ich glaube, von ihr werden wir auf jeden Fall noch sehr viel sehen.
Mhm. Lotta Wrede, die ich übrigens in der Saisonvorschau, das war dann der zweite Lapsus, mit Jonna Wrede verwechselt habe, aber die ist so eindrucksvoll in dem, was sie kann, dass das alle HSV-Fans erkannt haben. Also keiner hat gesagt, oh, ich wusste gar nicht, dass die Jonna so toll gespielt hat, sondern also alle haben gesagt, ich glaube, du meinst die Lotta. Die Jonna Wrede ist auch gut, aber du meinst die Lotta. Also der Fehler war nicht ganz so schlimm. Ja, das fand ich auch, aber interessant war auch, dass da der HSV eine Qualität gezeigt hat, die man vielleicht nicht hätte erwarten können. Also du hast mit Leni Eggert, die man auch unbedingt noch nennen muss, also zwei 17-Jährige, die da einfach ein unglaubliches Spiel auf dem linken Flügel machen, auch mit einer Unbekümmertheit. Genauso willst du das sehen, also Lotta Wrede und Leni Eggert. Und dann wird eben Lotta Wrede in der 52. Minute schon ausgewechselt und dann kommt mit Christine Meyer aber die Spielerin, wo du sagen musst, die bringt nochmal echt eine Dynamik rein und ist vielleicht eigentlich Hauptverantwortliche für dieses Finish, also ist wirklich die Finisherin, das, was man sich immer von den Einwechselspielerinnen wünscht, die da Lies Brankau auch aufs Feld bringen wollte. Also unheimlich tolles Spiel aus HSV-Sicht, das muss man wirklich sagen, mit noch Möglichkeiten nach oben. Also da geht, glaube ich, sogar noch einiges, was so eigenen Ballbesitz zum Beispiel angeht. Der war jetzt vielleicht auch logischerweise noch nicht so wirklich ein Thema in diesem Spiel gegen den VfL Wolfsburg. In der Schlussphase vielleicht am ehesten noch, weil es der VfL irgendwie dann zu sehr in die Tiefe reingespielt hat. Dann wollten sie immer gleich den Konter setzen zum 4-2, anstatt da dann vielleicht mal wieder in so eine Ballzirkulation reinzukommen. Aber gut, am Ende war es dann so und so hat der VfL mal wieder ein 3-3 im ersten Spieltag. Wir erinnern uns an die letzte Saison mit dem 3-3 gegen Werder Bremen. Bedeutet, erst im dritten Pflichtspiel könnte man möglicherweise den ersten Pflichtspielsieg dieser Saison einfahren. Das wird dann zu Hause gegen Jena stattfinden. Für den HSV wiederum geht es dann zur SGS Essen ins erste Auswärtsspiel dieser Saison, bevor man dann in Freiburg spielt. Das ist ja ein Auswärtsspiel, weil man das Heimrecht getauscht hat. Aber das haben wir in der Saisonvorschau ja schon erörtert. Und dann kommen wir zum nächsten Highlight. Wir gehen jetzt nämlich an die alte Försterei. Und das Transparent war, glaube ich, erste Liga macht dich schick. Jetzt kommen die Frauen aus Köpenick. Und meine Güte, das haben uns die Frauen aus Köpenick aber wirklich gezeigt und alle ZuschauerInnen vor Ort. Über 11.000 waren es. Und das, obwohl dieses Spiel am letzten Ferientag als letztes Spiel angesetzt wurde vom DFB. Nicht die glücklichste Terminierung für alle diejenigen, die mit Kindern ins Stadion wollten. Union hat es noch versucht, humorvoll zu lösen und haben, ich glaube, es gab eine Schultüte mit kleinen Geschenken für alle Kinder und einen Entschuldigungszettel für die Lehrkräfte des nächsten Tages, wenn es mal ein Gähn zu viel gibt, dann liegt es an Union. Also sie haben vielleicht noch das Beste draus gemacht und sind auch in das Spiel gegen den 1. FC Nürnberg gut gestartet. Union hat direkt die Initiative übernommen, aber der Club hat von Beginn an auch kleinere Kontermöglichkeiten, die nur meistens nicht gut ausgespielt werden. Dann köpft Heiseler eine Flanke an die Hand von Pollack, die sieht den Ball zwar gar nicht, hat den Arm aber erhoben und unnatürlich abgespreizt, beziehungsweise eigentlich ist es natürlich abgespreizt, aber in einer Haltung, die als unnatürlich bewertet wird nach der aktuellen Handspielregelauslegung. Deswegen gibt es einen Strafstoß, der, wenn er so gepfiffen wird, definitiv vertretbar ist. Diesen übernimmt dann Lisa Heiseler und trifft in der 41. Minute zum 1:0. Kurz vor der Halbzeit lenkt Reisner noch einen Ball an die Latte nach Ecke und kriegt und auch in der zweiten Hälfte gibt es einen Lattenschuss, der allerdings auf der anderen Seite durch Polaschkova vom 1. FC Nürnberg. Dann muss Ružek gegen Pavelek alles riskieren, um das 0:2 zu verhindern. Kurz darauf hat der Club etwas Glück, dass ein Foul von Fröhlich an Kempel übersehen wird und es deshalb keinen zweiten Strafstoß für Union gibt. Stattdessen kann in der 90. Minute Polaschkova einen tollen Pass ins Angriffsdrittel spielen, der über Bränge dann bei Natasja Lein landet. Die passt nach innen und Lecina überlupft die Torhüterin zum 1:1. Und das ist dann tatsächlich der Endstand. Das heißt, Miri, am Ende haben wir ein Spiel, bei dem der 1. FC Union 25 Schüsse, glaube ich, hatte und der 1. FC Nürnberg viel, viel weniger. Bei dem man aber dann vielleicht dann dennoch sagen muss, so wie das alles gelaufen ist, auch mit der Rückwärtsbewegung in der Schlussphase und mit dem, was da Union noch zugelassen hat, vielleicht auch kein unverdientes Unentschieden. Wie würdest du es denn sehen?
Also ich glaube, man muss auf jeden Fall sagen, dass die Nürnbergerinnen, denke ich, besser mit dem 1:1 leben können als die Unionerinnen. Das hat, glaube ich, zwei Gründe. Das eine ist der Spielverlauf oder der, sagen wir, die Spielanteile. Da hat Union nämlich deutlich mehr davon gehabt. Und das andere ist generell die ganze Herangehensweise an die Saison. Wir hatten es letztes Jahr mit Leipzig, jetzt ist es Union mit, wir sind kein normaler Aufsteiger oder sie sind kein normaler Aufsteiger oder wie auch immer. Deswegen kann Nürnberg, glaube ich, mit dem 1:1 besser leben als Union. Und ich finde auch, dass es ein bisschen unglücklich für Union war oder ein bisschen glücklich für Nürnberg. Letztlich haben sie es, ist es nicht ganz unverdient, auf jeden Fall, aber ich glaube, Union hat trotzdem mehr, also definitiv mehr fürs Spiel getan. Nichtsdestotrotz ist Nürnberg von Anfang an vorne angelaufen, relativ hoch. Das hat mir echt gut gefallen, dass es auch keine Mannschaft war, die sich hinten reingestellt hat, sondern auch anfangs wirklich vorne angelaufen ist. Wo man aber auch wieder sagen muss, was mir auf der anderen Seite dann gefallen hat, dass Union trotzdem weiter hinten rausgespielt hat und nicht dann direkt dazu übergegangen ist, einfach jeden Abstoß lang zu schlagen oder so, sondern wirklich versucht hat, trotzdem weiter hinten rauszuspielen und das auch wirklich gut gemacht hat. Also ich finde, da sind zwei Mannschaften aufeinander getroffen, die jetzt beide ihre Qualitäten haben und das Spiel konnte man sich auch recht angucken. Es war jetzt nicht das Spiel auf allerhöchstem Bundesliga-Niveau, aber gerade dafür, dass es zwei Aufsteiger waren, muss man sagen, konnte man sich das Spiel extrem gut angucken. Mit Vorteilen für Union, würde ich es mal zusammenfassen.
Ja, und ich glaube, aus taktischer Sicht war das sogar ein super interessantes Spiel. Also zugegeben, das ist jetzt so eine Nerd-Perspektive, aber in einem 4-4-2 auf einen Dreieraufbau zu pressen, das ist gar nicht so einfach, das durchzuziehen. Das hat der Club relativ radikal gelöst, indem er die Sechserin einfach extrem weit nach vorne geschoben hat. Alle haben nachgeschoben. Dann kannst du das machen, weil dann kriegst du die Abstände so klein, dass du quasi noch, wenn es mal schief geht, wieder zurück in deine Position reinkommst. Dann aber auch total interessant, wie Union drauf reagiert hat. Also sie haben erst noch so durchaus ein bisschen riskant Torhüterin auf die Sechserin, die lässt prallen, wieder zurück auf die Innenverteidigerin. Das haben wir aber auch nur zweimal gesehen, glaube ich, weil das ging einmal auch fast schief. Aber dann lässt sich Jenny Hipp, ich glaube so nach 20 Minuten oder so, lässt sie sich fallen auf die rechte Innenverteidigerposition, schiebt Ehrling weiter nach vorne, die spielt dann eben rechts außen und deswegen können alle rechts weiter nach vorne schieben und eigentlich stehen die dann auf dem rechten Flügel von Union aus gesehen die ganze Zeit in einem 4 gegen 4, weil alle Nürnberger Spielerinnen gebunden sind. Und das Einzige, was mich gewundert hat, war, die haben da ganz selten reingespielt. Ich dachte mir, ja, spiel da jetzt einfach jeden Ball rein, weil du hast eine Raute, die du super ausspielen kannst, weil sie dann auch, einmal haben sie es gemacht, dass sie dann von der Außenspielerin auf die Achterin gespielt haben. Die Stürmerin ist entgegengekommen und die Achterin ist dahinter gegangen. War eine Weltklasse Bewegung. Das war wie aus so einem Lehrbuch. Aber sie haben es irgendwie ein bisschen selten gemacht. Ich weiß noch nicht, woran das lag. Aber ich fand das sehr, sehr interessant. Und dann auch, wie der Club wiederum darauf reagiert hat, weil irgendwann war es dann vielleicht gar eine klare Viererkette mehr. Eigentlich je nachdem, wo der Ball war, haben sich immer wieder Lein und Mai zurückfallen lassen. Und dann war es eine Fünferkette. Also haben einfach aufgefüllt. Ist dann auch wurscht, ob man das jetzt Fünferkette nennt oder Viererkette. Aber ich fand das total interessant. Und fand es aber dann auch interessant, dass egal, was der Club da gemacht hat, und der Club hat eigentlich nichts richtig schlecht gemacht, also alles war eigentlich auf einem völlig okayen Level, die haben gut mitgehalten, aber Union hatte trotzdem immer so viele Lösungen, dass sie sich Ecke nach Ecke rausgeholt haben. Und das muss man tatsächlich sagen, fast jede Ecke war gefährlich von Union. Und so kommt es eben halt dann auch dazu, dass man Abschluss um Abschluss hat und ja auch wirklich die Chancen hat auf weitere Tore. Jetzt haben wir ja vor diesem Spiel erwartet, Union ist kein normaler Aufsteiger, sind sie ja wirklich nicht, muss man sich nur die Transfers anschauen, und für den Club wird es um den Klassenerhalt gehen. Was glaubst du, wie weit sind denn jetzt die beiden, wenn man jetzt mal dieses Spiel als Grundlage nimmt bei dem, was sie sich vorgenommen haben?
Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es für Nürnberg um den Klassenerhalt geht. Und bei Union traue ich definitiv zu, dass da noch mehr geht. Es war jetzt eben auch erst der erste Spieltag und es sind ein paar Neuzugänge, die eben auch erstmal dann zusammenfinden müssen. Und gerade auch dafür fand ich es schon echt ein sehr, sehr ordentliches Spiel. Auch mannschaftstaktisch schon sehr weit. Und dementsprechend traue ich denen auf jeden Fall zu, dass da ein bisschen mehr geht. Aber es ist immer schwierig. Es war bei Leipzig letzte Saison auch so. Und auch da kam dann irgendwann vielleicht doch die Erkenntnis, dass man eben doch irgendwie ein Aufsteiger ist. Aber ich traue Union definitiv zu. Und was mir bei denen auch extrem gut gefallen hat, war auch das Gegenpressing und wie hoch sie immer wieder verteidigt haben. Gerade auch eine Steuerwald hinten raus hat dann wirklich auch viele, viele Bälle da direkt wieder zurückerobert. Das hat mir wirklich gut gefallen. Deswegen glaube ich schon, dass da viel dahinter ist bei Union und gerade auch, was sie mit dem Ball gemacht haben. Nürnberg hat es sehr, sehr ordentlich gegen den Ball gemacht. Da ist dann halt aber die Frage, reicht das für eine gute Saison insgesamt, dass man gut gegen den Ball ist? Würde ich mal in Frage stellen, dass das wirklich dann dafür reicht, um mehr zu spielen als um den Klassenerhalt. Und Union hat mir auch jetzt am ersten Spieltag schon mit Ball wirklich gut gefallen, immer wieder in Abschnitten.
Ja, ich meine, zur Verteidigung vom Club würde ich sagen, Polaschkova, die hatte schon viele gute Aktionen. Also die bringt eine irre Energie auf den Platz, auch in Defensiv-Zweikämpfen durchaus, aber vor allem auch offensiv. Was ich mich nach dem Spiel dann gefragt habe, war, muss man das thematisieren, dass Union ein bisschen auch nachgelassen hat? Also ich weiß nicht, ob das jetzt die Kraft war, das Mentale, aber ich hatte den Eindruck, das defensive Nachrückverhalten, das war nicht mehr so gut in der Schlussphase. Und dieser Gegentreffer, den man da fängt, man ist da rein theoretisch in der Überzahl, aber dann kommt der Pass halt auch genau so, dass Lizina ihn bekommt und dann verwertet sie ihn auch sehr gut. Das muss man auch sagen. Der erste Kontakt ist gar nicht so sauber, aber der zweite ist dann super. Aber wie findest du das? Ist das ein Thema oder bin ich da jetzt zu überkritisch, wenn ich sage, Union hat vielleicht auch hinten raus nicht mehr so gut verteidigt?
Ich finde es ein bisschen überkritisch, glaube ich, schon. Also ich finde Union, ja, vielleicht schon. Nürnberg hat halt, man kann es vielleicht auch Nürnberg insofern so gut halten, dass sie einfach nicht aufgegeben haben. Es stand ja auch nur 1-0. Also ich meine, warum sollte man da noch aufgeben? Und man muss auch Nürnberg wirklich so gut halten. Das Tor, das sie gemacht haben, war auch wirklich schön rausgespielt. Also da lief der Ball auch über 2, 3, 4 Stationen wirklich gut und finde ich, war ein schönes Tor dann letztlich. Sie haben dann halt aus dem, was sie bekommen haben, viel rausgeholt. Ich finde jetzt aber nicht, dass Union da extrem viel zugelassen hat gegen Ende.
Ja, okay, das stimmt. Aber irgendwie fand ich, dass man eben dann doch relativ offen stand. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, also es gibt zwei Situationen, in denen ist Kempe gegen Fröhlich weg. Einmal zieht sie das taktische Foul mit fast schon einem Football-Tackling, muss man sagen. Also sie hält sie einfach an der Hüfte fest. Und das zweite Mal sieht es zwar so aus in den Fernsehbildern, als würde sie da eine richtig tolle Grätsche auspacken und so eben Kempel am 1 gegen 1 gegen Ruschek hindern. Aber in der Wiederholung sieht man dann, sie trifft halt gar nichts. Also den Ball überhaupt nicht und sehr viel Kempel. Das heißt, es war eigentlich ein klarer Strafstoß, der halt einfach so nicht gegeben wurde. Also vielleicht muss man das dann dazu auch sagen. Also Union hatte die Chancen aufs 2:0 und es wäre vielleicht auch gerechtfertigter gewesen. Aber auch der Club hat wirklich kein schlechtes Spiel gemacht. Also Luisa Guttenberger, die hatte 22 erfolgreiche Defensivaktionen, 86% ihrer Defensivzweikämpfe gewonnen. Und das, obwohl sie vor allem am Anfang, als sie hochgepresst haben, eben so risikohaft nach vorne spielen musste. Das hat mir schon echt gut gefallen. War ein schönes Spiel von zwei Teams. Und du hast es ja auch schon in unserer Spieltagsgruppe, sage ich mal, angesprochen. Es ist einfach auch so schön, Frauenfußball in dieser Kulisse zu sehen, mit mehreren Kameraeinstellungen, mit Fans, die durchsingen. Ja. Bisschen ungewohnt die Schieber-Schieber-Rufe am Schluss, muss ich sagen. Da dachte ich mir noch so, ah, interessant. Okay, das kommt vielleicht bei 12.000 ZuschauerInnen dann auch zustande. Aber es hat auch einfach allein aus diesem Grund schon Spaß gemacht, das Spiel zu sehen, oder?
Auf jeden Fall. Also ich finde es schon richtig cool, dass Union alle Heimspiele an der Alten Försterei macht. Also das finde ich einfach ein mega cooles Zeichen. Schon allein deswegen hoffe ich, dass sie in der ersten Liga bleiben, weil ich finde, ein Verein, der wirklich da auch so mal das, wo man das Gefühl hat, sie betreiben das jetzt ernsthaft und nicht nur, ja komm, wir gucken mal, ob da ein bisschen was geht, sondern wirklich zu sagen, nee, wir sind jetzt da. Sieht man ja auch an den Transfers, die sie gemacht haben, dass sie da jetzt keine halben Sachen machen wollen. Deswegen würde mich das auf jeden Fall total freuen, wenn die sich in der ersten Liga halten und auch etablieren. Und ich traue denen auch definitiv zu, wenn sie diese Aufstiegssaison schaffen, wenn sie es schaffen, diese Saison als Aufsteiger zu überleben und zu bestehen, dann glaube ich, werden sie sich relativ schnell in der Bundesliga etablieren und auch weiter oben mitspielen. Weil dann zieht das Ganze vielleicht noch ein, zwei andere Spielerinnen an. Und ich glaube, man sieht auch jetzt schon, dass das bei den Spielerinnen wirklich einfach auch zieht, dass man da zu einem Traditionsverein gehen kann in einer coolen Stadt, wo wirklich auch der Fokus jetzt auf den Frauenfußball gelegt wird. Und deswegen tun die der Bundesliga, finde ich, echt gut.
Man würde sich wünschen, der DFB hätte das bei der Terminierung so manchen Spiels auch mitgedacht. Nächste Partie für Union nämlich Montagabend in Leverkusen. Ja, dann halt ohne Auswärtsfans, lieber DFB. Wenn ihr es nicht wollt, dann meinetwegen, ihr habt auch die Hoffenheimer nach Jena geschickt am Montagabend. Naja, muss man vielleicht nicht verstehen. Für den Club geht's ins Heimspiel gegen Werder Bremen, der Club, der logischerweise wie Union jetzt dann bei einem Punkt steht nach diesem ersten Spieltag. Und ein Punkt, das würde sich auch der erste FC Köln wünschen. Im Heimspiel gegen RB Leipzig durfte das Team von Britta Karlsson antreten. Am Samstag Nachmittag war das der Fall und es war kein erfolgreicher Nachmittag für den FC. In der 14. Minute gerät man schon in Rückstand bei einem Schuss, den Torhüterin Lisa Schmitz wahrscheinlich parieren muss. Dabei breit noch so vor ihr auf und dann an den Innenpfosten. Marlene Schimmer war diejenige, die geschossen hatte, aus gar nicht so aussichtsreicher Situation. Aber so ist es eben manchmal. Viele Highlights hat die Partie danach dann nicht. In der 56. Minute ein negatives Highlight aus FC-Sicht. Selina Degen sieht die gelb-rote Karte und ab jetzt spielt der FC in Unterzahl. Interessanterweise haben sie danach aber eigentlich fast die größeren Chancen als davor. Allerdings fällt nur noch ein weiterer Treffer und der für RB Leipzig. Marlene Schimmer flankt nach einer schnell ausgeführten Ecke auf Sandra Starke und die erzielt per Kopf das 2:0. Es gibt noch einen Pfostentreffer gegen Leipzig, aber am Ende ist das dann auch der Endstand. Das heißt, der FC verliert sein erstes Spiel. Und ich habe den Eindruck, Miri, bei allen Teams, über die wir jetzt gesprochen haben, hat man so Spielidee und so weiter klar erkannt und man hat auch so gute Muster gesehen, was schon funktioniert und was noch nicht funktioniert. Dieses Spiel hier, also für mich sind es so die 22 Fragezeichen. Oder vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, aber ich hänge so ein bisschen in der Luft. Kannst du mir erklären, was beide Teams wollten und woran das jetzt vielleicht auch lag, dass nicht alles geklappt hat?
Schwierig. Also erstmal zu deinem Satz mit zu 10 irgendwie mehr Chancen. Ich habe mir notiert, Köln irgendwie die Nationalmannschaft, zu 10 gefährlicher als zu 11. Also es war irgendwie tatsächlich auch so.
Sie haben ja sogar Britta Karsun als Trainerin, also das passt ja echt, der Vergleich.
Stimmt, stimmt. Ja, schwierig. Also ich finde, dass Köln so die ersten 10 Minuten mit der besseren Spielanlage daherkam. Leipzig hat ein bisschen gebraucht. Das Tor ist natürlich aus Kölner Sicht richtig bitter. Also ich glaube, da sind wir uns einig, dass das eigentlich kein Schuss ist, der reingehen muss, um es mal so zu formulieren. Klar ist ein bisschen Glück des Tüchtigen. Wer da, Marleen Schimmer hat immer mal wieder, also hat kurz, ich glaube 2 Minuten später eigentlich gefühlt nochmal dieselbe Bewegung gemacht und nochmal versucht, das so zu machen. Da hat es aber dann nicht geklappt. Ja, ich finde es da auch ein bisschen schwierig, viel zu dem Spiel zu sagen. Was man, glaube ich, wirklich zumindest bei Köln sagen muss, ist, dass die halt auch wirklich viele Verletzte hatten. Also gerade auch in der Offensive, dass da eine Bremer fehlt, eine Stolze, eine Ziemer und eine Zeller ist natürlich, gut, dann wird's halt irgendwann dünn. Und ich finde, das hat man auch gemerkt. Also wie gesagt, sie kamen die ersten 10 Minuten mit der besseren Spielanlage daher, aber so wirklich viel ist dabei nicht rausgekommen. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass dann halt wirklich im letzten Drittel vorne einfach nichts mehr ging. Und bei Leipzig habe ich auch nicht so wirklich den mannschaftstaktischen Plan sehen können.
Ja, ich muss sagen, Leipzig fand ich erstaunlich defensiv. Also die standen ja in so einem 5-4-1 gegen den Ball. Und das ist natürlich gegen den Ball Top-Formation. Ist auch schwierig, dagegen was zu machen, sowohl auf den Flügeln als auch im Zentrum. Also du opferst ja dafür quasi die 2, die vorne stehen könnte in dem 3-2 zum Beispiel. Und man könnte jetzt dann auch sagen, okay, dann hatten sie vielleicht auch einen Umschaltansatz, würde ja auch zu Leipzig passen. Aber ich fand, dass man die Ballgewinne dann gar nicht so ausgespielt hat, wie so klare Umschaltsituationen. Also immer wieder wurden so offensive Umschaltaktion fast abgebrochen. Also von irgendeiner Spielerin, die dann quasi nicht dann nochmal nach vorne gespielt hat, sondern die den Ball hat prallen lassen oder dann noch einen weiteren Kontakt genommen hat und dann konnte Köln wieder hinter den Ball kommen. Und ja, also ehrlicherweise weiß ich auch nicht so ganz, wie ich dann das Spiel von Leipzig bewerten würde, weil es war definitiv jetzt nicht schlecht. Sie standen auch dann letztlich defensiv gut genug. Also nur 2 von 10 Schüssen von Köln sind aufs Tor gekommen von Leipzig. Auf der anderen Seite will mir aber auch nicht in den Kopf, warum man in dieser Defensivformation in Überzahl noch so viele Chancen zulässt. Also das hat auch nicht so ganz viel Sinn ergeben. Es gab immer wieder so komische Einzelaktionen, also einfach Fehler, die dann aber auch nicht aufgenommen wurden. Also Chmielinski hatte da 2, 3 unglückliche Aktionen. Auch bei Baum hast du das Potenzial zwar gesehen, aber eben auch gesehen, das wird wahrscheinlich auch noch dauern, bis es quasi jetzt komplettes Erstliganiveau erreicht hat. Und irgendwie, ja, ich komme jetzt auch bei ein bisschen Nachdenken, komme ich immer noch nicht auf irgendwelche Erkenntnisse. Außer, dass ich jetzt gesehen habe, okay, wenn der Abstoß so zugestellt wird, wie es Köln macht, dann ist jetzt offenbar der neue Plan, dass Elvira Herzog direkt den langen Ball in den Achterraum schlägt. Hat sie 2-mal gemacht, aber das ist jetzt auch nicht so die Erkenntnis, für die ich hier jetzt ein neues Kapitelmärchen in dem Podcast machen würde, ehrlich gesagt. Wie hat dir Leipzig so insgesamt gefallen?
Ich finde, sie haben ein bisschen von der individuellen Qualität von der Marleen Schimmer gelebt. Also nicht umsonst hat sie ein Tor gemacht, wenn auch, wie wir schon darüber gesprochen haben, wie es gefallen ist. Das zweite hat sie vorbereitet. Ja, ich finde, es waren immer mal wieder Einzelaktionen. Also da war jetzt, ich habe jetzt kaum noch Situationen im Kopf, wo man irgendwie gesagt hat, oh ja, da war so mit über mehrere Stationen mal wirklich schön Fußball gespielt, sondern es waren immer eher irgendwie Einzelaktionen von eben mal einer Baum oder einer Schimmer. Finde ich schwierig. Also ich muss sagen, das war so das Spiel, das am unattraktivsten, glaube ich, mal anzugucken von den 3, die ich gesehen habe. Köln, ja, mit der in der Unterzahl sowieso dann immer schwer jetzt zu sagen, wie sie sich über die Saison bringen könnten, weil es einfach ein ganz anderes Spiel ist. Und eben mit den ganzen Verletzten. Ich glaube, bei Köln muss man den ersten Spieltag einfach ein bisschen direkt abhaken und sagen, okay, wir hoffen, dass, ich weiß jetzt nicht genau, was die alle für Verletzungen haben, aber auch eine Higgering ja noch angeschlagen. Wenn da zum zweiten Spieltag vielleicht 2, 3 von denen zurückkommen, die da jetzt noch gefehlt haben, muss man, glaube ich, sagen, dann starten sie vielleicht dann die Saison erst so richtig. Mhm. Und bei Leipzig muss man vielleicht auch nochmal gucken, ob es da einen besseren Plan gibt, wie man da mit dem Ball arbeiten will.
Ja, das finde ich, ist, glaube ich, so die richtige Betonung, weil gegen den Ball war das schon ganz gut von Leipzig. Also sie hatten ja immer wieder so hohe Ballgewinne durch ihr Anlaufen und ich fand auch, dass das auch gut war. Also der FC hatte da wirklich dran zu knabbern, sich daraus zu befreien. Und ich muss sagen, mich hat es gefreut, dass der FC da nicht so oft den langen Ball direkt gespielt hat, sondern sie haben ja auch versucht, sich durchzuspielen. 2-3 Mal ist es ein bisschen schief gegangen. Es hat aber auch manchmal ganz gut geklappt. Und immer wenn so eine Laura Vogt oder eine Achczynska irgendwie an den Ball gekommen ist oder auch eine Sarah Agresch, dann hattest du auch den Eindruck, dann hat es so eine Struktur. Also Sarah Agresch ganz oft sie links raus auf den Flügel gegangen, sehr, sehr, sehr breit gestanden, weil man auch Lisa Schmitz mitgenommen hat im Ballbesitz. Und dann hat Agresch immer geguckt, kann ich diesen diagonalen Ball spielen, der eben in einem schönen Winkel so in den Halbraum kommt. Wenn ich ihn nicht spielen kann, dann ist so die nächste Option, okay, kann ich Longline spielen? Und erst dann, wenn das alles zugestellt war, dann ist es wieder hinten rum gegangen. Und dann haben sie es aber eigentlich auch so ausgespielt, dass Leipzig da nicht so wirklich den Zugriff bekommen hat, sondern die haben halt dann einfach nur verschoben auf die andere Seite. Ja, deswegen, ich fand auch, es war ein interessantes Spiel, war aber für mich das Spiel, was sich am meisten nach erster Spieltag angefühlt hat, ehrlicherweise, von allen, die wir bisher besprochen haben, wo du so den Eindruck hattest, bei beiden Teams gibt es echt noch einiges zu tun und ich glaube auch nicht, dass die an Spieltag 5 noch so spielen werden, wie jetzt hier am Spieltag 1. Hilft halt dem FC weniger, weil die verloren haben, das muss man so sagen. Und jetzt gegen Freiburg dann auch schon unter Druck stehen, ist jetzt zu viel gesagt, aber es ist natürlich jetzt nicht der Auftakt, den du dir wünschst. Leipzig hat es ja, glaube ich, besser, 2-0 gewonnen und jetzt dann zu Hause den FC Bayern. Da könnte es ja auch reichen, in Anführungszeichen, nur gegen den Ball erstmal gut zu funktionieren. Also da bin ich gespannt drauf. Hätte ich jetzt sogar die These, dass sie da relativ gut auf Augenhöhe mit Bayern spielen dürften, oder?
Schwierig.
Bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt, ich sehe schon. Na gut.
Aber weil du sie vorhin angesprochen hast, Vogt, muss ich auch nochmal erwähnen, gefällt mir eigentlich immer, wenn ich sie sehe, wirklich gut. Sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball. Ich finde, das ist eine wirklich gute Spielerin. Die für Köln mittlerweile, finde ich, auch echt wichtig ist. Also ich weiß noch, als sie da irgendwie mal hochgezogen wurde und dann da mal ihre ersten Spiele gemacht hat und eigentlich sie mir von Anfang an bei Köln immer gut gefallen hat. Und ich finde, sie hat sich mittlerweile da richtig etabliert und ist zu einer echt wichtigen Spielerin für Köln geworden.
Ja, den Eindruck habe ich auch. Das ist so ein bisschen so wie Sharon Beck oder Mandy Islacker noch vor 2 Jahren. Also einfach auch so, es ist wichtig, dass sie auf dem Feld steht. Es ist wichtig, dass sie immer wieder an den Ball kommt. Denn dann kann was passieren und dann kann vielleicht auch mal Ruhe reingebracht werden in der Phase, in der man unter Druck steht. Also die hat wirklich ein gutes Spiel gemacht und jetzt, dann wollen wir es nicht überbewerten. Ist auch schwierig, wenn ein Spiel so lange in Unterzahl bestritten wird, da jetzt dann zu viele Erkenntnisse rauszuziehen, wäre vielleicht dann auch nicht das Richtige. Dann lasst uns mal an den Platz 11 wechseln, nach Bremen zum Spiel zwischen Werder Bremen und dem SC Freiburg. Nach einer guten Anfangsphase von Freiburg kommt Werder nach einer Viertelstunde immer besser ins Spiel, aber das erste Ziel, Tor, das erzielt dann der Gast, nämlich durch Lisa Kahl nach 30 Minuten mit einem wunderbaren Schuss in den linken Winkel. Und auch danach hat der SC noch einige Chancen, Werder tut sich ziemlich schwer, bis dann Afawi, die eingewechselt wird, zur zweiten Hälfte tief auf Mühlhaus steckt und Sigurdur Dottir sie nur durch ein kurzes Halten aufhalten kann. Also zumindest ist es das, was man erahnen kann in den TV-Bildern und was mutmaßlich zur roten Karte, weil es ein nicht ballbezogenes Vereiteln einer klaren Torchance war und einem Strafstoß führt. Und den verwandelt dann Larissa Mühlhaus in der 81. Minute zum 1:1. Und ich habe, Adriana, zu diesem Spiel schon viele Reaktionen gelesen von Werder-Fans, aber auch von Freiburg-Fans. Da ging es viel um diesen Strafstoß. Aber ehrlicherweise, also durch die Bilder, die man da gesehen hat, viel war da nicht, aber vielleicht war da was und dann kann man da Rot und Strafstoß geben. Der Haupttenor, den ich aber gelesen habe, eigentlich so von beiden Fanlagern war, na also hätte es diesen Strafstoß nicht gegeben, dann hätte der SC das verdient gewonnen, diese Partie. Fandst du Freiburg auch so stark?
Also ich fand sie nicht schlecht, aber ich fand nicht, dass sie jetzt deutlich besser waren als Bremen, so habe ich das nicht wahrgenommen. Also ich fand da, man hat schon deutliche Phasen gesehen, in denen Freiburg stärker war und in welchen Bremen stärker war. Du hast gerade schon angesprochen, gerade am Anfang ist Freiburg, finde ich, deutlich besser reingekommen, haben sich aber noch schwer getan, vorne so den letzten Pass richtig an die Spielerin zu bekommen. Da war es häufig noch zu unpräzise. Dann hatte man das Gefühl, okay, jetzt kommt Bremen richtig rein, da haben die mehr gespielt. Ich finde, da lässt sich auch schon ein bisschen so die Handschrift von Fritzi Kromp erkennen, die ja auch gesagt hat, sie will ja mehr Fußball spielen, also den Ball mehr flach halten. Man kennt von Bremen, die haben auch häufig gern mal mit den sehr vielen langen Bällen nach vorne gearbeitet, um sich ihre Chancen herauszuarbeiten. Es waren auch noch einige lange Bälle dabei, aber man hat auch die Bemühungen gesehen, dass man mehr wirklich mit dem Ball spielen, auch auf Steil, Klatsch und so weiter gehen will, was funktioniert hat. Aber genau dann, als Bremen eben mehr ins Spiel gekommen ist, kam eben dieses Gegentor, was, glaube ich, was auch sehr schön rausgespielt worden ist, und Lisa Karl, die ja die Wucht mitgebracht hat, die dafür nötig war. Und auch in der zweiten Halbzeit fand ich, dass es sich so abgewechselt hat von dem Momentum, welche Mannschaft die bessere jeweils war. Deswegen finde ich ein Unentschieden am Schluss gerechtfertigt, aber die Art und Weise, wie es dann passiert ist, das fand ich dann ein bisschen schade. Wie gesagt, man hat es nicht richtig gesehen im Fernsehen, ob es wirklich ein grobes Halten war. Ich fand, es hat nicht so ausgesehen, als wäre es wirklich faulwürdig aus meiner Perspektive, aber ich habe es nicht vor Ort gesehen. Deswegen, man muss ja auch bedenken, dass Bremen hat ja unter anderem zwei Tore geschossen, die aberkannt wurden. Einmal Handspiel, einmal Foul. Das war auch an beiden Stellen richtig erkannt, aber deswegen verstehe ich auch nicht ganz, dass Leute sagen, ja, Freiburg war klar die bessere Mannschaft, weil Bremen hatte auch gute Chancen, fand ich. Weswegen es am Schluss gerechtfertigt war, das Unentschieden.
Ja, da würde ich mitgehen. Ich fand das nämlich auch interessant, dass Freiburg so gut gesehen wurde. Ich glaube, das kam auch so ein bisschen her, also das, was ich von Werder Bremen-Fans jetzt auch im Forum und im Discord und in sozialen Netzwerken gelesen habe. Ich glaube, das kam auch daher, dass du halt klar gesehen hast, bei Werder ist es jetzt noch so ein Play in Progress. Also du siehst eben schon die Veränderungen, du siehst die Viererkette, du siehst den anderen Aufbau, du siehst, wie sie Abstöße jetzt kurz ausführen, dann langer Ball von El Sherif war da jetzt so das Hauptlösungsmittel, und du hast eben aber halt auch schon viele Dinge gesehen, die nur so halb funktioniert haben, weil eben auf der anderen Seite der SC das sehr gut gemacht hat. Also der SC hat gegen den Ball, haben sie fraubezogen zugestellt. Wenn El Sherif mitgenommen wurde, sind sie einfach eiskalt bei ihren Gegenspielerinnen geblieben. Das heißt, da hat sich gar keine Dynamik draus entwickelt, wenn es da eben den Rückpass der Innenverteidigerin auf die Torhüterin gab, weil es einfach keine Veränderung gab. Sie haben sich da nicht locken lassen. Ich finde, das hat gut funktioniert. Freiburg hatte eine sehr, sehr gute Flügelverteidigung. Also sowohl Schenk auf der einen Seite als auch Karl auf der anderen Seite. Es hat ganz wenige Flanken ohne Druck. Und wir wissen ja, dass Werder Bremen gerne flankt und auch schon früh flankt. Also die gehen ja nicht immer an die Grundlinie, sondern gerne schon mal so aus dem Halbfeld. Das hat Freiburg sehr, sehr gut entweder darauf reagiert oder sie waren darauf eingestellt. Ist jetzt nicht so ganz genau zu sagen. Wenn es Umschaltgelegenheiten gab, ist Freiburg immer tief gegangen. Gerade Lisa Karl war super, super schnell dann vorne mit dabei und hat da auch Michelle Weiß für wirkliche Probleme gestellt, einfach weil sie immer da war, und Ulbrich musste dann helfen und schon war ein bisschen Unordnung da. Und deswegen hast du eben gesehen, also Freiburg hat viele Dinge schon gut gemacht, aber Freiburg hat eben auch nicht perfekt verteidigt. Und das, was eben Werder Bremen ausgezeichnet hat, was dann letztlich auch zu diesem Strafstoß führt, war, dass sie es kontinuierlich geschafft haben, mit Ausnahme der ersten Viertelstunde, glaube ich, Strafraumsituationen heraufzubeschwören. Alle paar Minuten kam mal ein Ball in den Strafraum, und dann passiert halt auch mal sowas wie eben so ein mögliches Foul von Sigurda dort hier. Und deswegen ist es dann auch gerechtfertigt. Also ich fand, es war ein total interessantes Spiel, auch taktisch gesehen. Also Larissa Mühlhaus, irgendwann hat sie sich die Bälle fast schon so als Sechs geholt und hat dann das aber gemacht, was du als Sechserin gar nicht so häufig machst, nämlich sie ist da eiskalt gegen zwei Gegenspielerinnen ins Dribbling gegangen. Und ich wollte mir hier schon aufschreiben, dass das ein bisschen zu riskant ist, aber dann hat genau so eine Situation zu einer riesigen Chance geführt. Und ich dachte mir, eigentlich ist das doch genau das, was wir wollen, dass Spielerinnen auch mal ein Risiko nehmen. Und deswegen habe ich das riskant dann wieder gelöscht und habe geschrieben, schön, dass Larissa Mühlhaus manchmal ins Risiko gegangen ist. Ich bin da nämlich auch ein Fähnchen wie im Wind, wenn eine Chance daraus entsteht. Aber es war wirklich einfach ein schönes Spiel. Also ja, einfach rundum viele, viele interessante Erkenntnisse. Und dahingehend finde ich nämlich das Unentschieden eigentlich auch ganz gut, weil so eine klare Überlegenheit von einem Team habe ich auch nicht gesehen, ehrlicherweise. Gibt es noch Sachen, die du noch auf dem Zettel hast?
Ich hatte mir auch noch aufgeschrieben, einmal, ich glaube, Mühlhaus war da als zwischendurch Rechtsverteidigerin mal aktiv. Also die hast du zwischendurch überall finden können. Aber ja, ich fand auch, dass sie es insgesamt sehr, sehr gut gemacht hat und gerade vorne, wie man es eben kennt, viele, viele Bälle gesichert, viel auch diese Klatschposition, dass sie da bereit war und auch mit dem einen oder anderen Abschuss immer wieder aktiv war. Also ich fand sie am stärksten im Angriff von Bremen. Ich habe das Gefühl, eine Sharon Beck, die ja das ja jetzt gefühlt wie eine Art Neuzugang ja ist, weil sie letzte Saison verletzt war, finde ich, hat sich noch ein bisschen schwieriger getan, da reinzufinden in das Bremer System. Also das war so mein Eindruck. Mhm. Was ich auch spannend fand, was du vorher gesagt hast mit den Außen, die offensiven Außenspielerinnen von Bremen, die Freiburg gut zugestellt hat. Also ich hatte das Gefühl, eine Tuana Mahmoud ist gar nicht ins Spiel gekommen in der ersten Halbzeit, weswegen sie ja dann auch rausgenommen wurde und dann AVI gekommen ist. Und auf der anderen Seite Verena Wieder, die hat es dann so gehandelt, dass sie oft ins Zentrum noch mit reingezogen ist und da dann ja unter anderem auch zu der Chance gekommen ist, aus der das Tor resultiert ist, da wo das Handspiel vorher war. Also das war es, wie sie das dann gelöst hat, sozusagen dass außen so gut zugemacht wurde. Das fand ich ganz ganz spannend zu sehen. Und vielleicht noch eine Sache, die mir bei Freiburg auch aufgefallen ist, dass sie ganz am Schluss, obwohl sie ja in Unterzahl waren, trotzdem hatte man noch das Gefühl, dass da könnte noch was kommen, als dann auch eine Firmly eingewechselt wurde, eine Chillak, die fand ich auch sehr viel Schwung nochmal reingebracht hat. Also da, wenn noch ein Tor gefallen wäre, dann am Schluss tatsächlich eher hätte ich es bei Freiburg gesehen.
Ja, interessant, auch weil El-Sharif ja durchaus ein bisschen Wackelphasen mit drin hatte bei hohen Bällen. Da hatte man immer den Eindruck, jetzt könnte nochmal einer runterfallen und eine Freiburgerin vor den Fuß fallen. Und ich fand, es gab noch eine Erkenntnis aus diesem Spiel, und zwar Lina Hauseke darf öfter froh sein, dass sie dieses Spiel beenden durfte auf dem Feld. Die hatte nach 4 Minuten schon 2 Fouls, sie dann für Meckern die gelbe Karte, und ich habe nicht so wirklich erkannt, dass sie danach dann zurückhaltend in die Zweikämpfe gegangen wäre. In der 50. hat sie nochmal so gefoult, dass es eine gelbe hätte sein können. Ich fand es richtig, dass es keine war. Aber mit dem Meckern hat sie auch nicht so wirklich aufgehört. Also das fand ich interessant. Die war, also ehrlicherweise, seit ihrer langen Verletzung ist es immer noch nicht die Hauseke von vor der Verletzung. Und das ist jetzt erstmal nur Grundlage ein Spiel. Schauen wir mal, wie das in der Saison noch wird. Aber die hatte wirklich einige Probleme. Und es war gut, dass sie dann am Ende nicht das mit 10-10 beendet haben, dieses Spiel, die beiden Teams. Für Werder Bremen geht's jetzt dann zu Nürnberg. Das ist die nächste Partie für Bremen. Und der SC Freiburg wird jetzt dann zu Hause gegen den ersten FC Köln antreten. Und damit haben wir noch eine Partie, über die wir sprechen wollen. Und die fand vor dieser Aufnahme hier statt, denn wir nehmen natürlich wie immer Montagabend auf. Und zwar in Jena beim Spiel zwischen Jena und der TSG aus Hoffenheim. Es war ein ereignisreiches Spiel. Hoffenheim hat schon in den ersten Minuten mehrere Chancen. Jaron profitiert aber auf der anderen Seite fast von einem Fehlpass von Kaut. Nach 8 Minuten fällt dann auch schon das 1-0. Und es ist Selina Cerci, die ihren ersten Treffer in diesem Spiel macht. Sie ersprintet sich gegen Fischer, den Ball, dribbelt Hanna Etzold aus und trifft zum 1-0. Aber Jena spielt weiter offensiv nach vorne, was in der 18. Minute auch belohnt wird. Dick springt unter einer Ecke hindurch und so kann Julevic das 1-1 erzielen. Allerdings zeigt sich noch in der ersten Hälfte, dieses Spiel neigt sich wohl eher zugunsten der TSG aus Hoffenheim, unter anderem, weil Kössler in der 37. Minute das 2-1 erzielt und in der 50. Minute, also fast unmittelbar nach Wiederanpfiff, das 3-1. Cerci macht dann in der 68. noch das 4-1, damit haben die beiden doppelt getroffen und damit ist das Spiel dann im Grunde auch durch. Es geht aber fröhlich hin und her und am Ende hat vor allem Hoffenheim eine ganze Reihe von Chancen herausgespielt. 21 Schüsse sind es am Ende für die TSG und eben dementsprechend auch ein verdienter 4:1-Sieg, bei dem es aber, Adriana, in jeder Phase so war, dass Jena zu Offensivaktionen gekommen ist. Also es waren nicht immer Chancen, die dabei rausgekommen sind, aber sie waren immer wieder in der gegnerischen Hälfte, immer wieder in der Nähe des Strafraums. Wenn wir mal mit der Seite des Balls anfangen, warum hat Hoffenheim da so viel zugelassen?
Naja, Jena ist ja auch sehr, sehr hoch angelaufen. Also bis zum Schluss tatsächlich, das hat mich auch dann ein bisschen gewundert, nach dem Spielstand, den es ja dann zum Ende hin gab. Jena hat von Anfang an sich wieder diese Pressing-Momente rausgesucht und hat dann wirklich komplett draufgeschoben. Und hat dann auch wirklich Momente gefunden, da wo Hoffenheim Fehlpässe gespielt hat. Laura Dick war da nicht immer ganz sicher. Das hat man ja auch gesehen. Weswegen dann häufig auch auf die langen Bälle umgeschaltet wurde, dass Hoffenheim andere Optionen gesucht hat, wie man da rauskommt. Ein bisschen hat mich da jenes Herangehensweise erinnert an, wie der HSV auch ein bisschen spielt in die Richtung, nämlich, dass sie auch sehr, sehr dann aggressiv gegen den Ball sind und versucht haben, durch diese Momente gleich ins Umschalten zu kommen und um eben im besten Fall den Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte zu haben, um möglichst nah schon am gegnerischen Tor zu sein und auf diese Weise ja, an ihre Tore zu kommen, weil wir wissen, in der letzten Saison hat es nur zu 7 Toren gereicht. Mhm. Das wollte man ändern. Die gute Nachricht eben, dass sie 1 geschossen haben, die schlechte, dass sie 4 kassiert haben. Weil es eben auch, fand ich, mit der Zeit immer löchriger geworden ist, dieses Spiel. Und Hoffenheim musste eigentlich quasi nur warten, bis sich Jena ausgepowert hat. Und ich fand, am Schluss hatten sie einfach so extrem viele Räume, die konnten eigentlich machen, was sie wollten. Ja. Hätten wahrscheinlich auch noch 2-3 Tore mehr schießen können, wenn sie noch ein bisschen mehr gepusht hätten. Aber es hat eben so vollkommen gereicht und auf Seiten von der TSG hast du dann eine Selina Cerci, eine Melissa Kössler, die eben ihre Tore unbedingt schießen wollen und da die Möglichkeiten dann hatten. Wo dann auch noch natürlich die individuelle Qualität dazukommt, muss man auch sagen. Weswegen das am Schluss absolut klar geht. Und ich hatte es vorher schon angesprochen, deswegen fand ich es ein bisschen, oder sehe es ein bisschen kritisch, dass sie so lange so hoch angelaufen sind in allen Situationen und nicht nur auch punktuell vielleicht, weil sie dass sie nicht erkannt haben, dass sie vielleicht zwischendurch auch mal ins Mittelfeldpressing gehen können, um sich vielleicht nochmal Sicherheit zu holen, beziehungsweise Hoffenheim dann nicht immer die Räume auch hinter der Abwehr zu geben.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich muss sagen, mich hat das so ein bisschen verärgert, diese Schlussphase, wo das Spiel vorbei war und das völlig okay ist, dass Hoffenheim das gewinnt. Also ich will Hoffenheim damit nichts wegnehmen, aber weil halt genau das, was du gesagt hast, dass man gesehen hast, die Kräfte lassen nach. Den ersten Krampf gab es ja auch, glaube ich, schon so rund um die 60. Minute. Die Lücken werden immer größer. Das war eben für alle zu erkennen und ich hätte das aber so gerne gesehen, dass Jena das weiter durchziehen kann. Also ich hätte einfach so gerne Profis gegen Profis gesehen und nicht Amateurspielerinnen auf der einen Seite und Profis auf der anderen Seite. Und da können die Spielerinnen nichts dafür, die Frauenabteilung von Jena sowieso am wenigsten. Und das hat mich so ein bisschen, das fand ich schade an diesem Spiel, weil ansonsten fand ich richtig viel einfach saustark von Jena. Also letztes Jahr war das ja noch ganz oft dieses 4-1-4-1 und dann oft wurde es zu einem 4-5-1 und am Schluss der Saison haben wir dann 4-5er-Kette auch gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was macht Florian Kestner diese Saison? Weil ich habe mir schon gedacht, irgendwas wird wieder kommen. Ich habe leider in der Vorbereitung keinerlei jener Spiele gesehen, deswegen da hatte ich nicht viel Information zu. Und was spielen sie am Anfang? Ein 4-3-3 gegen den Ball. Und zwar dieses Liverpool 4-3-3, also Jürgen Klopp Liverpool, Männerfußball jetzt. Also sehr eng alle beieinander, das Zentrum ist zu. Und aber du kannst vorne mit dreien anlaufen und alle schieben halt so ein bisschen mit und du bist auch relativ, also du bist aktiv, du bist nicht passiv, du schiebst die Kette raus, damit kriegst du dann eigentlich einen ganz guten Zugriff. Und das fand ich so interessant zu sehen. Es wurde dann später zu einem 5-2-3. Sie haben dann die letzte Kette aufgeführt und so weiter und so fort. Aber das fand ich total interessant. Und ich fand es nämlich auch super interessant, wie Hoffenheim dagegen gespielt hat. War Hoffenheim wieder im 2-4-4, aber ein bisschen anders, als wie wir es schon gesehen haben. Es war eher so ein 2-4-2-2 mit zwei sehr schmalen Achterinnen und zwei noch enger stehenden Stürmerinnen. Das heißt, wahnsinnig viele Spielerinnen im Zentrum. Und das sah so interessant aus. Ein 4-3-3 mit einem Zentrumsfokus. Du hast sechs Spielerinnen im Zentrum gegen 2-4-4, wo eben auch sechs Spielerinnen im Zentrum stehen. Und auf den Außen, wie so Satelliten, stehen die Außenspielerinnen. Und die werden aber immer hart angelaufen aus der Viererkette von Jena. Also ich fand es super interessant. Und fand es auch total spannend, wie es Hoffenheim manchmal geschafft hat, sich da super gut durchzuspielen. Manchmal sah das aus wie Lehrvideos, wie man sowas ausspielen kann. Es gab so Situationen, wo die Stürmerin entgegengekommen ist, die Achterin in die Breite gegangen ist, ich habe es nur aufgeschrieben, die Sechserin dann so quasi so ein 4 gegen 4 wieder auf dem Flügel ermöglicht und sie zocken es halt einfach wunderbar aus und am Ende spielt immer Grabowska den perfekten Pass und dann ist Kössler oder Czerci sind dann so, dass sie entweder vorlegen können zum Torschuss oder direkt selber den Torschuss haben. Es war richtig schön. Es gab aber auch Situationen, in denen das fürchterlich schief gegangen ist und jener einen Konter nach dem anderen durchgeballert hat. Diese sind halt oft nicht zu Chancen gekommen, weil sie dann den Kontakt zu viel genommen haben oder Gentile irgendwie doch vom Ball getrennt wurde und so weiter und so fort. Aber deswegen, ich hatte irren Spaß an diesem Spiel, ich sag's ganz ehrlich, und fand es dann eben fast schade, dass es hinten raus dann ganz logischerweise so ein bisschen ausgetrudelt ist, weil Jena konnte einfach nicht mehr. Jena hat alles gegeben, hat alles gebracht, was man bringen konnte, auch an taktischen Ideen, glaube ich. Und Hoffenheim war aber einfach klar besser, hat auch völlig verdient gewonnen, hat mit Kössler und Czerci das beste Sturmduo mindestens dieses Spieltags. Aber ja, es war ein schönes Spiel und bei Hoffenheim hat man, glaube ich, auch viel gesehen. Ich weiß nicht, ob du ähnlich euphorisch bist wie ich. Ich meine, ich hatte ja Hoffenheim auch sehr hoch getippt in meiner Saisonvorschau. Also offensiv ist das schon wirklich stark, was Hoffenheim macht.
Ja, und ich finde auch dadurch, gerade wenn man bedenkt, dass zum Beispiel eine Mehmeti weggegangen ist, die ja auch sehr viel kreative Momente, Dribblings mit reingebracht hat, dass sie trotzdem das so ausgleichen, anpassen können, das hat mich schon sehr, sehr positiv überrascht, wie sie das hinbekommen haben. Und umso gespannter bin ich, wie sie das dann tatsächlich halt gegen Mannschaften dann auch wirklich aus dem Tabellenmittelfeld machen, beziehungsweise auch gegen natürlich dann die ganz vorne, die Mannschaften, wie gut sie das ausspielen können. Aber ich glaube, also da steckt großes Potenzial drin, dass sie da auch vorne mitspielen können.
Hm. Und was sagst du zur Defensive? Ich habe übrigens gerade gesehen, also Obda hat ein 3-4-3 bei Jena erkannt. Vielleicht war ich da auch ein bisschen zu optimistisch mit meinem 4-3-3. Es sah für mich allerdings ehrlich gesagt so aus. Ist jetzt egal. Aber wie hat dir die Defensive von Hoffenheim gefallen?
Also ich muss sagen, so genau drauf irgendwie geachtet habe ich nicht. Aber wenn ich mich richtig erinnere, hat Jena bei den Aktionen, die sie offensiv hatten, das vor allen Dingen Weitschüsse, die Richtung Tor gekommen sind. Das heißt, sie haben hinter die Abwehr sehr selten spielen können. Nedim habe ich ziemlich gut gesehen, dass sie da auch im Aufbau da gut sich mit eingeschaltet hat. Aber so in die Tiefe weiß ich sonst nicht genau, wie habe ich das denn nicht näher analysiert.
Ja, also was mir so aufgefallen ist, war, es gab halt viele direkte Duelle, was halt auch durch den riskanten Aufbau und die offensive Spielweise von Hoffenheim kommt. Und die hat man aber sehr oft gewonnen. Deswegen gab es quasi viele Situationen, aus denen hätte etwas werden können, wenn du das Laufduell gegen Jill Jansens gewonnen hätte. Gewinnst du das Laufduell gegen Jill Jansens? In der Regel nicht. Die ist super schnell. Und deswegen hat es dann Hoffenheim gut verteidigt. Ich bin aber gespannt, wie das jetzt dann gegen einen Gegner wird, der das wesentlich besser ausspielt. Und das soll jetzt kein Diss gegen Jena sein. Aber wir haben halt bei Eintracht Frankfurt, die sind der nächste Gegner von Hoffenheim, haben wir genau diese Qualität gesehen. Tiefe Pässe, auch gerne mal durchs Zentrum. Dann läufst du eben gegen Rankin und Diem und nicht direkt gegen Jill Jansens. Bin ich total gespannt darauf, ob da Hoffenheim vielleicht ein bisschen öfter für bestraft wird und ob man das aber trotzdem so durchzieht, denn ich ich mochte das total, wie man eben wieder versucht hat, mit dem Ball am Fuß viel zu machen, sich viel zu trauen. Wenn du siehst, auf der Seite ist zu, wir verlagern auf die andere Seite, aber auch ein bisschen, nicht mehr ganz so viel hintenrum, wie sie es in der Vorsaison gemacht haben. Also wo dann immer wieder die Außenverteidigerinnen abgebrochen haben, zurück auf die Torhüterin oft und dann rüber zu anderen Innenverteidigerinnen. Sondern jetzt haben sie manchmal auch über die Sechserinnen verlagert. Gloning hat mir da gut gefallen. War jetzt nicht das beste Spiel von ihr, also am Porter war schon auffälliger, aber sie hatte ihre Aktionen. Köstler ist immer mal wieder tief gefallen, Grabowska bis zu ihrer verletzungsbedingten Auswechslung sehr, sehr gut. Also Hoffenheim, ich bin gespannt darauf, wie das gegen Eintracht Frankfurt wird. Und Jena darf jetzt beim VfL Wolfsburg zeigen, ob man da ebenso mutig spielen wird. Wie gesagt, angesichts der strukturellen Benachteiligung, die Jena einfach hat, war das einfach ein ganz, ganz tolles Spiel. Und wie man vielleicht rausgehört hat, ich hatte meine Freude an diesem Montagabend-Kick. Damit haben wir tatsächlich alle Partien dieses Spieltags besprochen. Zum ersten Mal 7-mal hier im Rasenfunk. Was wir jetzt noch tun wollen, ist unsere Awards vergeben. Das heißt, jeder kürt für sich seine MVP, seine Unsung Heroine. Das heißt, es sind Spielerinnen, die ein gutes Spiel gemacht haben, aber vielleicht ein bisschen untergegangen sind. Und unsere Momente des Spieltags wollen wir natürlich auch noch loswerden. Und dann würde ich sagen, Miri, wenn du magst, darfst du sehr gerne mal loslegen. Wer ist denn deine MVP dieses Spieltags?
Ich habe kurz überlegt, ob ich Marlene Schimmer nehme, aber am Ende kommt man, glaube ich, an Geraldine Reuteler nicht vorbei. Deswegen wird's Reuteler. Ja. An allen Spielen aus dem Spiel, an allen Toren aus dem Spiel heraus beteiligt, mit zwei eigenen gemachten und einem Assist und dann auch noch der, wie du es auch schon gesagt hast, das Durchlassen des Kopfballs von Illestet. Da kommt man, glaube ich, nicht drum rum, dass sie MVP wird.
Das war ein einfacher Call, das möchte ich auch meinen. Und trotzdem gibt es ja vielleicht auch noch andere Spielerinnen. Ich weiß nicht, Adriane, oder gehst du auch mit Reuteler?
Die hatte ich auf jeden Fall auch auf dem Zettel, aber ich habe mir schon ziemlich sicher gedacht, dass sie auch noch bei euch auch auf dem Zettel sein wird. Deswegen habe ich eine aus meinen Spielen genommen, nämlich Melanie Brunthaler vom HSV, weil mich wirklich überzeugt hat, wie sie durchgeackert hat, wirklich über 90 Minuten plus Nachspielzeit, wirklich unermüdlich vorne um Bälle gekämpft und wirklich in den meisten Aktionen das Bestmögliche rausgeholt, was irgendwie ging, was sehr oft nicht viel war, und eben auch dieses mitentscheidende Tor geschossen hat, wahrscheinlich das Tor des Spieltags, könnte man, glaube ich, schon sagen, wie auch in der Entstehung, wie das passiert ist. Deswegen für mich meine MVP.
Jetzt muss ich natürlich überlegen, ob ich noch umswitche. Aber ich glaube, ich muss beim HSV gegen Wolfsburg-Spiel bleiben. Denn natürlich irgendwie Selina Cerci oder Melissa Köstler hätten sich auch angeboten. Aber das erfüllt für mich nicht so ganz das MVP-Kriterium, weil ich glaube, auch ohne die beiden hätte Hoffenheim dieses Spiel gewinnen können, weil einfach das Team so stark war. Dann nehme ich Svea Stolt, weil ich war total überrascht, sie in der Innenverteidigung zu sehen. Ich weiß nicht, ob mir das durchgerutscht ist in der Vorbereitung, dass sie das eben in Vorbereitungsspielen sonst schon so gespielt hat. Aber die war wirklich so ein Fels in der Brandung und war dann aber auch noch bei so vielen Offensivaktionen mit vorne zu sehen und hatte ja dann auch noch ihre Füße mit im Spiel beim Ausgleich. Also Svea Stolt wäre dann meine MVP, einfach weil ich sage, in einem starken Hamburger Team hat sie es nochmal geschafft, zusammen mit Melanie Brunthaler und denen, die wir vorhin auch schon genannt haben, rauszuragen. Das war einfach ein gutes Spiel vom HSV, muss man echt sagen. Wenn man so viel über HSV-Spielerinnen sprechen kann, dann war das ein guter Nachmittag. Den hatte sicherlich auch die Unsung Heroine von Miri, beziehungsweise nicht unbedingt. Manchmal sind das ja auch Spielerinnen aus unterlegenen Teams. Wer ist es denn bei dir geworden?
Bleibe ich jetzt bei der, ich habe sie vorhin erwähnt, deswegen überlege ich, ob ich sie jetzt doch nicht nehme. Ich hatte Sammy Steierwald aufgeschrieben. Da ich sie aber vorhin erwähnt habe und wir über eine Spielerin von Union gar nicht gesprochen haben, die aber ein extrem gutes Spiel gemacht haben, nämlich Reisner.
Ja, schön.
Tut mir jetzt ein bisschen leid für Sammy, aber ich geh auf Reisner, weil wir sie vorhin irgendwie in dem Segment gar nicht erwähnt haben und sie ein extrem gutes Spiel gemacht hat und wirklich immer viel über die linke Seite nach vorne geackert hat und auch gute Aktionen drin hatte. Deswegen nehme ich sie.
Sehr, sehr gut. Dann kann ich nämlich noch die Statistik, die ich zu ihr rausgesucht hatte, an die Frau und an den Mann bringen. Nike Reiser hat 16 offensive Duelle geführt und davon 44% gewonnen. Und das eben zusammengenommen noch mit Latten, Kopfball war es, glaube ich, und eben vielen, vielen guten Läufen auch an die Grundlinie zeigt, die hat wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Adriana, wer ist denn deine Unsung-Heroine?
Also ich habe mich da ehrlich gesagt an dem Spieltag eher schwer getan. Ich bin immer noch nicht so komplett zufrieden mit meiner Entscheidung. Ich habe jetzt mal Nadine Riesen, aber eher aus dem so persönlichen Grund auch, weil ich sie bei der EM, bei der Schweiz, weil sie mir da extrem gut gefallen hat. Deswegen ist sie mir, habe ich sie bei dem Spiel jetzt auch irgendwie nochmal, ist sie mir nochmal mehr ins Auge gefallen oder habe ich mehr beobachtet, was sie gemacht hat. Und ich fand, dass also ihre, wie sie das Spiel angegangen ist, ziemlich stark und wie sie sich auch nach vorne eingeschaltet hat. Und deswegen bleibe ich, glaube ich, trotzdem bei Nadine Riesen jetzt.
Ja, da spricht ja nichts dagegen. Ich finde ehrlicherweise, dass es schon noch ein paar Spielerinnen gibt, über die man noch reden könnte. Also kurz habe ich drüber nachgedacht, über Ina Mamutovic, weil die hat letztlich mit ihren zwei wichtigen Paraden auch dafür gesorgt, dass Bayern dieses Spiel gewinnen konnte. Aber eine Bayern-Spielerin als Unsung-Heroine zu nehmen, ist manchmal so ein bisschen schwer zu verargumentieren. Und dann kam vor allem das Montagabendspiel und dann kam eine Spielerin, die erst seit gefühlt 3 Tagen, in Wahrheit sind es glaube ich 10 Tage bei ihrem Verein spielt, nämlich Hanna Etzold, auch Torhüterin. Und die hat ja wirklich ein fantastisches Spiel gemacht. Einen kleinen Fehler hatte sie mit dabei, aber ansonsten 7 Paraden, sehr, sehr viel noch verhindert, wirkte auf mich auch sehr sicher und kam auch mit den vielen direkten Duellen, die man durchaus dann als jener Schlussfrau auch hat, gut zurecht. Und weil ich das auch bemerkenswert finde, weil sie eben erst so kurzfristig zu Jena gewechselt ist, ist es meine Unsung-Heroine. Wir haben sie vorhin auch tatsächlich gar nicht erwähnt. Deswegen Hanna Etzold ist es am Ende geworden. Fehlen noch unsere Momente des Spieltags. Da bin ich sehr gespannt darauf, denn dieser Spieltag hat ja wirklich viel geboten. Miri, was ist es bei dir geworden?
Ich habe mich für das 1-0 von, fürs 1-0 von Union entschieden. Mhm. Von Lisa Heiseler, die ja, glaube ich, auch irgendwie gefühlt ihr ganzes Leben bei Union spielt, also da schon in der Jugend war, also jetzt für ihren Verein das erste Bundesliga-Tor schießt und wir haben es vorhin schon gehabt, dann noch in der alten Försterei und in Kombination einfach mit dem gesamten Spiel, mit der Stimmung, mit den Kameraperspektiven, ich habe es euch ja schon geschrieben vorher, das war einfach ein ganz anderes Frauenfußball gucken, als es sonst der Fall ist, weil es irgendwie die ganze Qualität der Übertragung war einfach, wie man sonst nur im Männerfußball hat. Da muss ich wirklich sagen, das macht gleich viel mehr Spaß. Und dann dieses eine Tor, dieses erste Bundesliga-Tor am ersten Spieltag, das ist, glaube ich, ein würdiger Moment des Spieltags.
Aber wirklich, das kann man echt sagen. Und ich kenne keinen Union-Fan, der sich nicht mit gerade ihr mitgefreut hätte, dass sie das erste historische Tor in der Bundesliga schießen darf. Adriana, was ist dein Moment des Spieltags?
Ja, es passt ganz gut, dass Miri das sagt. Also ich finde, es ist ja die Saison der Rekorde oder auch der Spieltag der Rekorde. Deswegen muss es für mich auch dieser Moment sein, als die 57.700 und Parzak Wetschte in der Allianz Arena ausgerufen wurden, weil man da eben in dem Moment wusste, okay, sie haben diesen ganz großen Rekord sogar gebrochen. Vorher war schon bekannt, das wird der Bundesliga-Rekord gebrochen, aber jetzt tatsächlich auch insgesamt im deutschen Clubfußball. Und das war wirklich auch toll, als da nochmal so ein Jubel auch durchs Stadion gegangen ist. Und einfach toller Meilenstein nochmal, der erreicht wurde. Aber umso gespannter jetzt, wie lange es dauern wird, bis der nächste geknackt wird, weil jetzt haben wir die Messlatte, glaube ich, schon sehr hoch gelegt.
Ja, und wirft natürlich nochmal ein ganz anderes Bild auf die ganze FC Bayern Campus-Problematik, die einfach so riesig ist. Also ich habe insgesamt, glaube ich, 8, 10, 12, 14, 16 Leuten habe ich dazu angeregt, zu diesem Spiel zu gehen. Also ich bin kleiner Teil dieses Rekords und ich habe von mehreren danach die Rückmeldung bekommen, das war super, unsere Kids hatten auch Spaß, sag uns Bescheid, wenn das nächste Heimspiel ist. Und ich muss dann immer sagen, ja, das ist leider schwierig mit Karten, da kann nicht mal ich euch helfen, irgendwie an Karten zu kommen. Diesmal musste ich ja gar nichts machen, ehrlicherweise, ich muss nur sagen, hier ist der Link übrigens für die Karten. Und das ist wirklich ein Problem, das ist auch eine Schande, aber das weiß der FC Bayern selber und kann es halt nicht so leicht ändern tatsächlich. Aber ja, das war ein schöner Moment und kaum zu glauben, dass dann ich jetzt noch einen Moment aus HSV gegen Wolfsburg nehmen kann, denn das muss natürlich jetzt noch eine Rolle spielen in diesen Awards. Das 2:3, es war schon richtig, richtig stark, muss ich sagen, aber tatsächlich das 3:3, das habe ich inzwischen bestimmt 20 Mal gesehen, weil es davon ja auch dann vom HSV gepostet schöne Aufnahmen vom Spielfeldrand gab, wo du dann eben auch den Jubel der Spielerinnen siehst, wie sie auf die Kurve zurennen und wie alle Ersatzspielerinnen dazukommen, und das muss einer der Momente dieses Spieltags sein, weil das eben ein ganz besonderer war, einer, der auch hoffentlich in der Geschichte des HSV keine zu kleine Rolle spielen wird, an dem man sich gerne zurückerinnert. Deswegen das 3:3 vom HSV gegen den VfL Wolfsburg, vor allem aber wegen des Jubels danach und wegen dem, was dann im Stadion los war. Ich hoffe, dass das auch alle, die da vor Ort waren, nicht so schnell vergessen werden. Nicht so schnell vergessen werde ich auch diese Aufnahme, denn sie war wie immer sehr schön mit euch beiden und unter besonderen Umständen. Danke, dass ihr allen kleineren Technikproblemen getrotzt habt, dass ihr der Müdigkeit getrotzt habt und euch die Zeit genommen habt für die Vorbereitung, die ja bei euch beiden auch aus unterschiedlichen Gründen rar gesät ist. Also ganz, ganz herzlichen Dank an Miriam Scheel. Miri, wie immer, es war eine große Freude. Danke, dass du extra noch deinen Rechner geupdatet hast für diese Aufnahme. Man hat es wirklich gemerkt.
Ja, sorry für die Umstände und nein, für die Müdigkeit. Aber es hat trotzdem großen Spaß gemacht und ich hoffe, euch auch. Und ich hoffe, es macht auch beim Zuhören trotzdem Spaß.
Ich denke doch schon. Und jeder Windows-Nutzer und jede Windows-Nutzerin da draußen, die kennt das doch, dass man den Rechner neu startet und dann kommt da, ja, jetzt müssen wir erstmal ein Update installieren. Und man denkt sich so, warum? Aber gut, es ging ja relativ schnell, schneller als so manches.
Einmal mit Profis arbeiten, Max.
Soll ich nochmal sagen, was ich vorhin gesagt habe zu Windows? Nee, ich lasse es einfach. Denkt es euch einfach dazu. Also danke dir, liebe Mire, und herzlichen Dank auch an Adriana Behrens. Immer eine große Freude, wenn du hier im Rasenfunk bist. Danke dir, liebe Adriana.
Danke auch, war eine schöne Runde und ich glaube, ein guter Auftakt in die neue Saison.
Das hoffe ich doch auch. Wenn die Hörerinnen und Hörer, wenn ihr da draußen, wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, dann werdet das doch sehr gerne los unter mitmachen.rasenfunk.de. Und generell könnt ihr sehr gerne auch mal auf rasenfunk.de gehen, denn dort erfahrt ihr, wie man den Rasenfunk unterstützen kann. Alles, was wir hier machen, ist Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Warum? Weil ihr uns freiwillig unterstützt. Das Ganze funktioniert nach dem Value-for-Value-Prinzip. Das heißt, wir produzieren unseren Content und entscheiden uns dafür, den kostenlos rauszuschieben an alle. Und ihr könnt überlegen, welchen finanziellen Wert hat das in eurem Leben? Ist das das Äquivalent zu einem Kaffee, den ihr euch im Monat kauft oder einem Kinobesuch? Und wenn ihr uns dann diesen Wert zukommen lasst, dann können wir nicht nur weitere Sendungen produzieren, sondern auch unsere Gäste bezahlen. Und ihr wisst ja, und wenn nicht, dann hört sehr gerne das letzte Logbuch Rasenfunk-Tribünengespräch dazu. Wir versuchen eben all das, was hier reinkommt, weiterzugeben an die Gäste, an andere Beteiligte im Rasenfunk und das Programm hier zu erweitern. Und da kann ich euch auch noch sagen, was ihr in dieser Woche noch hören könnt. Zwei Sendungen sind nämlich schon erschienen. Einmal eine Ligatour zur zweiten Liga der Männer, wo wir die Transfergewinne des Deadline Days gekürt haben. Und wir haben natürlich auch zum Nationalteam der Männer eine Sendung gemacht mit Martin Rafit und Caroline Kipper. Haben wir die beiden Spiele gegen die Slowakei und Nordirland aufgearbeitet. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Enrico, Pascal, Michi, Katja und Thorsten. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Rasenfunk.de und dann auf Unterstützen klicken oder hier in den Shownotes gucken. Da gibt's alle Informationen. Danke für euren Support, danke für eure Aufmerksamkeit. Wir freuen uns auch unheimlich, wenn ihr diese Sendung hier weiterempfehlt und schaut gerne auch mal auf rasenfunk.de/Fußballpodcast. Da gibt's noch andere Podcasts zum Fußball der Frauen. In diesem Sinne, bleibt gesund. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.